Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Moin.
Episode 315.
Episode 315, Banausen, Bagage da draußen. Herzlich willkommen.
Die Banausen-Bagage.
Ja.
Das ist so der Name unserer Hörer.
Kannst auch Banausenbande sagen. Es gibt etliche Alliterationen, die man hier noch benutzen kann.
Sehr schön.
Die Champions der Alliteration sind im Haus.
Ja.
Die Bewegtbild-Banausen.
Ja. Mit dem geilsten Titel.
Ja. Haben wir ein geiles Quizformat, wo noch ein B drangehangen wird.
Noch ein B.
Bewegtbild-Banausen-Bash.
Ja, stimmt.
Auf YouTube mit Bild.
Das nächste Format muss dann ja fast schon konsequenterweise 5 Bs haben, oder?
Und wie lange willst du das weiter fortführen? Bis wir 17 Bs haben.
Ja, bis uns nichts mehr einfällt.
Ich habe mal irgendwann versucht, so einen Text, der nur mit B anfängt, zu verfassen, so einen Episodentext, aber es war mir dann irgendwie zu anstrengend. Dann nach dem siebten Wort habe ich dann irgendwie nachgedacht wie ein Idiot und dachte so, okay, ist Bescheid.
Ja.
Schwierig.
Ist nicht einfach.
Ja. Wäre dann auf jeden Fall ein sehr kurzer Satz gewesen, das hätte man noch hingekriegt, aber meine Ansprüche wollten ja dann schon richtigen Text haben.
Mhm.
Nicht so gut.
Ja, kannst du mal weiter dran arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Oder man könnte auch meinen, selbst unsere unfassbar krassen Kreativität sind dann doch Grenzen gesetzt irgendwann mal.
Na, ich behaupte, dass das möglich ist.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du kommst jetzt wieder mit irgendwelchen Übungen, wie man seinen Geist, seinen Horizont und seine Kreativität erweitern kann, indem man irgendwie, keine Ahnung, sich in den Wind stellt und gen Norden irgendwie den kleinen Finger hochhält oder weiß ich nicht.
Genau.
Irgendwie sowas. Und dann auf einmal kriegt man ganz andere Einfälle, die man sonst nicht hätte.
Ja, wobei gerade bei Sprachübungen gibt es natürlich einiges mit Bs.
Brauche ich Sprachübungen deiner Meinung nach?
Nee, nur das wäre halt wahrscheinlich eine gute Inspiration für diese ganzen Worte mit B und dann eben Sätze mit B.
Okay, man könnte auch den Duden durchforsten und dann einfach mal alles, was so mit B anfing, einfach rausschreiben, was interessant wäre. Das wäre auch eine
Methodik, ja.
Wäre auch eine Variante.
Siehste, du warst einfach faul.
Ah, siehst du?
Ja, wir müssen das Kind beim Namen nennen.
Tatsächlich, ja, die Fenster sind auf, da kriege ich auf einmal Ideen. Wieso, gefallen dir meine Texte sonst nicht?
Na doch.
Aber klar. Geht besser, sagst du. Geht kreativer.
Es ging ausschließlich um deine Idee, so einen Text auch mal komplett mit Bs zu verfassen.
Ja, das stimmt. Wir werden ja auch alle Ideen, die uns irgendwo mal zugeflogen kommen, die werden ja auch umgesetzt von uns früher oder später. Das muss ja so sein.
Ja.
Insofern ist das alles nur eine Frage der Zeit.
Mhm. Ja, bin gespannt drauf.
Ja, wirst du sehen, weil der Herr Richter ist ja derjenige, der mal gegenliest, ja.
Ja.
Guckt, was ich da verzapft habe. Und dann ab und zu mal ein Komma wegnimmt oder sagt, na, das versteht keiner. Die sind zu doof.
Aber das ist schon echt selten, oder?
Das ist zu deep. Ja, ist schon selten.
Ja,
ist schon selten, dass du was zu beanstanden hast.
Eben.
Ich glaube, einmal war ich zu politisch nicht korrekt genug für dich. Einmal war da was, wo du gesagt hast, ja, nee, das machen wir nicht.
Mach ja.
Fass auf.
Ja, also ein bisschen, finde ich, kann man da ja schon aufpassen, wenn sich's umgehen lässt, dass man irgendwie Leuten an Karren pisst.
So. Mhm.
Das ist doch nicht verkehrt.
Stimmt schon. Kann man machen. Deswegen bist du ja hier die moralische Instanz dieses Podcasts und kannst ja immer wieder eingreifen, wenn hier was kommt von mir.
Ich bin die moralische Instanz.
Ja.
Naja.
Also ich glaube,
scheinbar schon gemeinsam, oder nicht?
Ich glaube, Mesh bei mir 10 Punkte incoming. Kann ich mir vorstellen.
Okay.
Da zeigt sich schon, im filmischen Geschmack zeigt sich schon hier wie wir ticken.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein gutes Indiz dafür, wenn du jetzt Mesh wirklich 10 Punkte gibst, Alter. Also dann.
Ja. Wir werden das noch in diesem Jahr erfahren. Ich habe ja gesagt, der ist noch relativ frisch in meiner demnächst zu gucken Liste. Ich habe ja meine.
Ach, und das ziehst du dann auch durch, unabhängig davon, was hier so passiert.
Ja, das ziehe ich trotzdem durch. Das sind ja dann doch Sachen, die ich auf dem Schirm habe und so. Und die habe ich mir dann schon praktisch quasi bereitgelegt. Ich habe nämlich einen Ordner bei Letterboxd, das ist der einzige Ordner, der auf Versteck gegangen ist, den praktisch nur ich einsehen kann.
Mhm.
Und das sind Filme, die wirklich so coming up next, also die wirklich jetzt so in der Pipeline sind, die ich mir demnächst angucke.
Mhm.
Das sind vielleicht so 20 Filme oder so. Und da ist halt Mesh dabei. Und den würde ich jetzt nicht rauslöschen, sondern würde den halt schon da abhaken.
Ich traue dir da trotzdem maximal 7 oder 6,5 oder sowas zu, ey. Alles
maximal 7 oder 6.
Drüber würde mich echt hart wundern.
Ja, wir haben ja auch so ein paar Stimmen gehört, die den echt mögen, aber kann auch sein, dass sie den eine Weile nicht gesehen haben oder so. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie, weiß nicht. Wir schauen mal.
Ja. Ja, ich glaube, wenn man eben schon Ticken älter ist und den sehr früh gesehen hat, ist das was ganz anderes. Mhm.
Mag sein. Gucken wir mal.
Ja.
Ob wir heute politisch korrektes Zeug dabei haben an Filmen und Serien oder was auch immer wir hier präsentieren, weil wir haben ein sehr kreatives Konzept. Wir gucken nämlich Sachen zu Hause und dann reden zwei Fremde darüber, wie die das denn so fanden.
Zwei Fremde? Jetzt sind wir schon Fremde. Neulich waren wir noch gute Freunde.
Nicht wir. Wir sind natürlich nicht fremd, aber die Leute, die uns hören, für die sind wir Fremde. Und die hören halt zwei Fremden zu, wie sie über Filme reden, die die zu Hause geguckt haben. Das ist das Konzept.
Okay, okay, okay.
So wird ein Schuh draus.
Ja.
Natürlich nicht alle hier. Unsere Supporter sind natürlich keine Fremden.
Ja, und also alle Family. Anderen, die irgendwie über 300 Folgen schon gehört haben, die wahrscheinlich auch nicht.
Die sind auch nicht so richtig fremd, ja. Die wissen ja so ein bisschen wie wir. Und selbst Tom, der sich nur das Geplänkel am Anfang anhört, hat ja schon mal eine Idee, wie wir so ticken. Da bekommt man ja schon ein bisschen mit.
Eben.
Da bekommt ihr mit, dass Lee zum Beispiel 7-fach vorbestraft war. Ein schwerer Krimineller ist, ja, dem ihr gerade zuhört.
Der kriminellste Mensch, den du kennst.
Der kriminellste Mensch, den ich kenne, richtig, ja. Und das sind so alles Sachen so, das wissen ja die meisten. Der ist tatsächlich nicht schlecht, ey.
Ja, glaubst du, jetzt kennen sie uns alle richtig gut.
Du bist der kriminellste Mensch, den ich kenne.
Total, also das trifft auf dich auf jeden Fall zu. Und ich bin in Wedding groß geworden.
Im Ernst?
Da kommt erst der Schweizer. Da kommt erst der Schweizer um die Ecke und...
Das kann nicht sein, Alter. Wirklich?
Ja, ja, du bist der Mesrin, der bewegt Bevanhausen. Mhm. Weißt du, wer Mesrin ist?
Nee.
Weißt du nicht?
Nee.
Das ist die Rolle von Vincent Cassel in, wie hieß er denn? In Nicht der Unbestechliche. Na, jedenfalls dieser mehrfache Bankräuber und Mörder.
Okay.
Da gab es zwei Teile damals. Ziemlich bekannter französischer Krimineller. Dachte so, okay, komm, Schweiz, Frankreich ist nah dran.
Ja, könnte man wissen.
Ja. Ich war gestern bei Pokern, da wurde übrigens sehr lautstark über die Schweiz hergezogen, weil die irgendwie irgendeine Fußballwette verkackt haben. Da waren ja gestern so ein paar Länderspiele.
Ach echt? Hat die Schweiz mal wieder verkackt?
Und hat einer die Hurensöhne aus der Schweiz und so weiter sonst wohin gewünscht und dachte so, okay, das wäre ein guter Sample, wenn ich jetzt hier irgendwie mein Handy angemacht hätte, aber das kam zu schnell. Dachte so, okay, da zählt halt einer wie die Schweiz, muss ich natürlich sofort an dich denken.
Gegen wen haben die denn verkackt?
Ich weiß gar nicht, gegen wen die gespielt haben. Ich habe ja nur das Deutschlandspiel verfolgt gegen Frankreich, die übrigens gewonnen haben mal zur Abwechslung.
Mhm.
Und parallel liefen halt noch so ein paar andere Freundschaftsspiele und da war wohl die Schweiz dabei. Ich kann ja gar nicht sagen, gegen wen die gespielt haben, aber auf jeden Fall haben die da einen Wettschein von irgendeinem von den Kollegen da versaut.
Tja.
Fußball.
Auf die Schweiz wetten, das war echt mutig.
Schweiz. Ja, vielleicht haben sie ja gewonnen und die haben gegen die Schweiz gewettet.
Ach so.
Okay, ja. Also die Schweizer Nationalmannschaft schlägt Andorra mit 3-0.
Ja, aber wie kannst du denn da auf Andorra setzen, Alter?
Vielleicht war es auch unentschieden oder er hat auf, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, so. Ich habe dann diese Fußballwetten gemacht. Gut. Ich glaube, du musst auch auf ein direktes Ergebnis wetten. Wenn er zum Beispiel 2-0 Schweiz tippt, dann verflucht er die Schweiz, weil die noch ein drittes Tor geschossen hat.
Ach so, okay.
Das kann es natürlich auch sein.
Ja, ja, klar. Also, ja, und dann manchmal wetten die ja dann auch in der Kombination mit anderen Spielen.
Richtig, so. Ja.
Mhm.
Ich habe da nicht weiter nachgefragt, aber ich fand es nur lustig, dass er so, diese Hurensöhne aus der Schweiz und so weiter, was soll das?
Diese Hurensöhne aus der Schweiz.
Ja, das war tatsächlich... Das war der Originalwortlaut.
Na danke, ey.
Er meint es ja nicht persönlich. Es sind ein paar Euros flöten gegangen, ja. Nichts Persönliches gegen die Schweiz.
Ne, ist klar.
Deutschland ist ein Land und stot Luten.
Ja, absolut.
Weißt du Bescheid?
Weißt du Bescheid. Auf die Schweiz kann man sich nicht verlassen, aber auf die hier.
The Balkans. When they say they're gonna have a war, they keep their word.
Ja, ja.
So sieht's aus. Und heute haben wir wieder ein War im Punkteraten.
Mhm.
Und, das funktioniert, indem der eine einen Film rezensiert und der andere muss dann raten, wo der gelandet ist. Und wenn wir einen Film haben, der ein Auftragsfilm ist, den wir beide gucken mussten, dann wird er sogar vorher geraten. Und einen aus der Riege haben wir heute auch dabei, aber den machen wir am Ende. Also würde ich sagen...
Das hast du schön zusammengefasst.
Ist doch eine gute Überleitung, oder?
Ja, leg los.
Um jetzt mal direkt überzuleiten an meinen Film. Und es ist die Paraderolle eines großen Komikers. Nicht körperlich, aber auf jeden Fall von der Popularität. Und ich habe mal rausgeschrieben, was die Pressehefte im Kino damals zu diesem Film gesagt haben. Und das fand ich schon sehr lustig. Ein Komödiant aus Frankreich, der die ganze Welt mit seinem Witz erobert hat. Ein Erzkomiker mit Herz. Er ist nun mal der Größte. Nicht in Metern, aber in Lachern. Nicht in Schlagkraft, aber in Lachkraft. Na, was sagst du zu dieser Werbemaschinerie? Dieser Typ ist einfach riesig. Louis de Funès ist wieder da. Ein Kapitalvergnügen für sie.
Kapitalvergnügen, ey. Oh Mann.
Ja. Und jetzt kommen wir zum Film. Der Gendarme von Saint-Tropez. Ein Kabinettstück heiterer Kinounterhaltung mit Publikumsliebling Louis de Funès in der Titelrolle. Sein dienstlicher Übereifer, mit dem in dem mondänen Badeort an der Côte d'Azur aufräumt, entfesselt Stürme der Heiterkeit. Dieser Typ ist einfach riesig.
Na komm, Alter, also den Film habe ich als Kind geliebt.
Ja, natürlich. Aber ich finde so lustig, diese.
Die ganze Reihe eigentlich.
Hier, diese, weißt du, diese, so war das halt auch ja. Special drauf, diese komischen Kino.
So. Oh,
diese Dinge, die so im Pressetext mit drin sind, weißt du, mit diesen bunten Farben.
Ach,
oder
das
so.
Das war auf der Blu-ray mit
drauf. Oh, naja, das war auf der DVD mit drauf, ja. Das fand ich schon sehr witzig. Mhm. Der Gendarme von Saint-Tropez, richtig. Und,
geil. Ein Klassiker.
Ein Klassiker, den ich jetzt mitgebracht habe. Der Regisseur war Jean Giraud. Der hat einige Defines-Filme inszeniert. Viel hat er auch geschrieben. Und was er noch inszeniert und geschrieben hat, fand ich schon ganz interessant in der Filmografie. Ach du lieber Harry. Ein Didi Hallervorden-Film.
Okay. Also basiert der vielleicht auf einem französischen Film?
Nee, weil er hat ja auch Regie geführt bei dem Film.
Ach so.
Also insofern, der war der Director und der war einer der Drehbuchautoren neben Didi Hallervorden und noch einen dritten.
Weißt du, welcher das war?
Ach du lieber Harry?
Welcher Film ist das? Ach so, ey, Ach du lieber Harry, hast du ja gesagt, ja.
Ja.
Wie geil.
Sehr, sehr krasses Frühwerk auf jeden Fall, glaube ich 81 oder so, also schon sehr früh in den 80ern. Und haben sie hier den Franzosen rangeholt. Haben sie gedacht, so komm ich, der hat die ganzen Defines-Filme gemacht.
Ja, ja.
Den holen wir ran hier für Didi.
Der kann anscheinend Komödien, ja geil.
Offensichtlich. So, das ist der allererste in dieser sechsteiligen Reihe, wo er den Charakter des Gendarmes spielt. Und am Anfang hat mich der Film gefoppt, muss ich zugeben. Weil
Der Film hat dich gefoppt?
Ja, der Film hat mich gefoppt. Jetzt überlegt, Lief, was meine ich damit? Der fängt in Schwarz-Weiß an.
Aha.
Und ich dachte, okay, das ist, weil ich habe schon ein paar Filme von Defines gesehen, die schwarz-weiß sind. Und dachte so, das ist wohl so ein frühes Exemplar damals, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass der wohl in Schwarz-Weiß war.
Ah, die waren doch alle in Farbe.
Es gab halt sechs Teile, weißt du?
Ja, ja.
Und ich dachte, gut, jetzt fange ich chronologisch an und okay, krass, der erste ist in Schwarz-Weiß. Mhm. Weil am Anfang sehen wir den Gendarmen namens Cruchot in einem Dorf. Wir sehen, wie der sehr übereifrig irgendwelche Hühnerdiebe verhaftet und Leute, die irgendwie ohne Angelschein fischen. Und der packt da die ganze Zeit seine Gefängniszelle voll da in dieser Provinz und sein Chef regt sich schon drüber auf, dass er nicht jeden verhaften muss, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, falsch parkt oder so. Mhm. Super pedantisch, ist auch fast immer durchgängig im Dienst, auch wenn er privat unterwegs ist, achtet er natürlich darauf, dass die Leute das Gesetz befolgen. Und dazu muss man sagen, ist alleinerziehend, hat eine Tochter im Teenageralter.
Ach ja. Mhm.
Und er wird dann ins Büro zitiert, dann denkt er so, okay, der kriegt jetzt eine Ansage, ist aber das Gegenteil der Fall, er wird versetzt, befördert. Er ist jetzt nämlich nicht ein normaler Polizist, sondern er ist schon so ein Gendarm, der so ein paar untergeordnet hat und er kommt nach, also von der Provinz kommt er jetzt ins belebte Saint-Tropez.
Ja, aber der Rang hat doch auch einen Namen, weil der wird von seinen Ärzten dann auch immer so angesprochen. Was war das noch?
General. Hm. Ich weiß nicht, wie der Rang heißt, ich hab's mir nicht gemerkt.
Mann, du hast den Film noch gerade gesehen.
Ja, aber ich merke mir, ich habe ihn in Französisch gesehen mit Untertiteln. Ich merke mir das noch nicht, ob der jetzt Sejour de Brevet angesprochen wird. Keine Ahnung.
Ah, French. It's a great language.
Ja, pretty language.
You're a chain-smoking acrobat.
Siehst du? Das würde ich so unterschreiben. So, jetzt ist er in Saint-Tropez und macht auch seinen Untergebenen sofort eine Ansage, weil die fangen an, ihn so zu begrüßen und so. Und er sagt so, ja, wie siehst du überhaupt aus? Kragen rein und so hin und her und stillgestanden, halt so wie du ihn kennst. Mhm. Und ist natürlich ein ziemlicher Diktator. Und dann erlebt er erstmal so ein paar Abenteuer in einer Großstadt. Macht den Marktstandleuten da, die so einen Stand haben, macht erstmal eine Ansage, weil die geben ihm normalerweise den alten Polizisten, der da patrouilliert ist, dem haben sie irgendwie einen Fisch gegeben oder weißt du, oder irgendwie ein Stück Fleisch. Und dann hat er da weggeguckt, ob die da jetzt eine Lizenz haben oder nicht. Nicht. Unser Cruchot, bei denen ist das nicht so leicht und der hat da wieder seine Strafzettel gezückt und hat sich wieder eine Menge Feinde gemacht am ersten Tag. Und der sagt dann diesen Leuten den Kampf an, die vorher so mal weggeguckt haben. Und das ist wieder herrlich. Es gibt auch einen Kampf gegen den FKK-Strand, weil das es geht natürlich gar nicht klar, dass da irgendwelche Nacken in der Sonne liegen und der Chef von ihm, dem waren die auch schon immer ein Dorn im Auge und Cruchot meinte, der klärt das schon, der macht das schon. Und dann sagen die denen den Krieg an, aber in dem Moment, die haben so einen Speer oben auf dem Baum und in dem Moment, wenn sich halt irgendwelche Flicks nähern, dann
ich erinnere mich, Alter.
Dann kriegen die halt eine Ansage und dann ziehen die sich an und die kommen an und können halt nichts machen. Und deswegen überlegen die sich, okay, was können die jetzt machen, weil wenn die keine Uniform haben, dürfen die sich nicht als Polizist zu verstehen geben, weil sie dürfen keinen verhaften. Und wenn die eine Uniform anhaben, dann verschrecken sie die Leute sofort und die wissen dann Bescheid. Insofern müssen sie sich da was einfallen lassen. Ja, und das ist natürlich wieder herrlich und amüsant. Aber man muss an der Stelle sagen, was mich ein bisschen gestört hat oder rausgebracht hat, die Tochter von ihm nimmt einen großen Teil dieser Handlung ein. Mhm. Weil das eine sehr hübsche junge Französin, wie immer die Töchter von irgendwelchen Komikern oder Filmstars damals besetzt worden sind, die den Teenies von dem Ort, übrigens sehen die alle aus wie Mitte 30, mhm. ja, die da so in diesem Cabrio rumfahren und dann so rumgrölen und irgendwelche, keine Ahnung, dann im Café irgendwelche Handtaschen klauen und dann so immer die Handtasche hin und her werfen, weißt du, um irgendwelche Leute zu ärgern. Also immer super laut und am Singen und Musik machen und so. Und sie will den imponieren. Deswegen zieht sich als erstes natürlich so, weil die Tochter wird natürlich verarscht, warum sie aussieht wie so eine Bauerntochter und so mit ihren Klamotten, warum das so komische Klamotten, warum sie, ob sie eine alte Jungfer ist und so nach dem Motto. Und die zieht sich dann natürlich an, wie man sich Saint-Tropez anzieht und was sie von den Teenies so gesehen hat. Und das gefällt dem Vater natürlich gar nicht, dass sie hier so Haut zeigt und auch einmal hier mit so Shorts und so einem durchsichtigen Oberteil rumläuft. Mhm. Und da gibt es auch erstmal eine fiese Ansage und Hausarrest. Und das ist noch nicht alles, weil sie imponiert den Teenies, indem sie sagt, dieses Riesenschiff, was im Hafen angelegt hat, gehört ihrem Vater. Mhm. Das ist nämlich das Schiff von Monsieur So-und-so und das ist ihr Vater. Das ist aber nicht das Schiff von Monsieur So-und-so, sondern das Schiff von so einer kriminellen Bande, die auch einen Renoir geklaut haben, der im weiteren Verlauf des Films noch eine Rolle spielt. Und ja, wo auch unser Cop, natürlich unser Cruchot, dann später involviert sein wird. Und dann stürmen die Teenies unter anderem einen Moment, stürmen die dann aufs Boot, weil die sagen so, komm, wir gehen jetzt auf das Boot von deinem Vater und sie kann sich ja halt nicht aufhalten und dann feiern die da auf dem Boot und das sorgt natürlich für ein gewisses Chaos in diesem Film. Mhm. Ja, und das ist so lustig in diesem französischen Film, weil du hast dann einfach so eine Partyszene, wo die Jugendlichen halt irgendwie so tanzen und singen und dann singen die halt. Dann hast du so eine Musical-Szene so. Da singen die halt den Titelsong, dieses Dule, 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 Saint-Tropez.
Ah ja.
Mhm. Dule, 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 Saint-Tropez. Dule, 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 Saint-Tropez.
Ach, weißt du, das ist schade, dass wir das nicht mit Video machen, Alter. Guest tanzt hier rum.
Mit dieser Choreo und so. Dule, 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 Saint-Tropez, weißt du, so mit diesen 70er-Jahre-Klamotten. Das ist schon, Alter, das ist schon sehr lustig. Ist
so klar, dass du das nächste Mal performen musst, wenn wir hier irgendwas mit Video machen.
Ja, oder wir gehen noch kurz zum Karaoke. Dann frage ich den Karaoke-Typen auf jeden Fall, ob er den Dule, Dule, Saint-Tropez-Song hat.
Ja, im Repertoire. Unwahrscheinlich, oder?
Unwahrscheinlich, sagst du.
Meinst du nicht?
Den würde ich gerne bringen, sage ich ihm. Kennst du nicht? Der Gendarme von Saint-Tropez. Der Dule Saint-Tropez-Song. Ja, aber schon Ohrwurm.
Ja, aber stimmt, das war so, ne? In den Filmen aus der Zeit.
Ja, ja.
Ist halt auch so ein bisschen kulturell verankert irgendwie. So gibt's ja in vielen französischen Filmen, dass dann eben plötzlich losgesungen wird.
Ja, ja, ist lustig. Ich meine, weiß nicht, also.
Aber jetzt hast du ja damit also eingeleitet, dass sich das stört.
Haben wir nicht auch immer einen Song performt, Alter?
Nee, zumindest nicht mit Choreo.
Ja.
Ja.
Nicht gestört, aber wenn meinst, man natürlich
dass,
die Tochter verfolgt
hat so
und
viel Raum
ihr so ein bisschen, genau, und ihre Coming-of-Age-Story da, sich in Saint-Tropez zurechtzufinden und ihren komischen oberflächlichen Freunden da zu imponieren, da gehen wir halt weg von unserem Hauptcharakter, von Louis de Funès. Und
das den ist halt auch nicht sehen. So lustig wahrscheinlich, ne?
Nee, das ist dann auch nicht lustig. Das ist dann auch ein bisschen, da bist du auch ein bisschen rausgewachsen. So, ja, jetzt versucht sie halt irgendwie die Jugendlichen zu beeindrucken, erzählt denen, dass ihr Vater ein Boot hat und so weiter und so fort. Mhm. Ja, das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Aber der Song ist natürlich catchy. Dule, 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 Saint-Tropez.
Ja, immerhin.
Ja, immerhin das. Und ja, ist natürlich ein paar Sachen, die du heute wahrscheinlich nicht so gemacht hättest. In einer Szene muss ich auf einer Party Cruchot verstecken vor seinem Vorgesetzten, der auch auf der Party ist. Mhm. Und zieht sich dann so Bettlaken über. Und das ist natürlich eine hoch angesehene Party, wo jeder eingeladen ist, der so Rang und Namen hat. Und da sind auch irgendwelche arabischen Scheiche.
Ja.
Und der eine denkt natürlich, das ist eine richtig sexy Lady, die ihm gefallen könnte, die dann in dieses Bettlaken gehüllt ist und baggert ihn dann an und toucht ihn so ein bisschen an. Und er versucht sie dann immer so auf die, schlägt ihm dann immer auf die Hände. Mhm. Das sind wahrscheinlich so Sachen, die heute nicht so funktionieren würden, aber im Kontext der Zeit ist das natürlich vollkommen okay. Habe ich ja bei den, das haben die Supernasen oder in irgendeinem Thomas Gottschalk und bei Krüger-Filmen haben die das in den 80ern, also 20 Jahre später ja nochmal irgendwie eingeführt mit den Scheichen insofern. Da war es immer noch politisch okay. Und da wollen wir, naja, 1964 erst recht keinen Strick draus drehen. Mhm. Und das ist der Gendarme von Saint-Tropez. Kultiger Film. Ich weiß nicht, ob es der beste ist in der Reihe. Ist auf jeden Fall sehr amüsant und lustig. Also ein klassischer Definé. Und der größte Hit in diesem Jahr, im Jahr 64, was das französische Kino angeht.
Aber nicht aus der Reihe der erfolgreichste, oder?
Das weiß ich gar nicht, ob das aus der Reihe der erfolgreichste ist. Ich habe halt nur recherchiert, dass der, was den Einspiel angeht, 7,8 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt hat in Frankreich. Und damit ist das der Hit gewesen in diesem Jahr. Mhm. Ob jetzt die anderen mehr eingebracht haben, das kann ich dir nicht sagen. Da habe ich jetzt keine Statistik aufgestellt.
Okay.
Das weiß ich nicht.
Und ist es für dich dann auch noch der Klassiker?
Das ist schon Klassiker, aber ist wahrscheinlich nicht mein liebster Dauphiné-Film. Ich habe da so ein paar andere, die ich tatsächlich sehr gerne mag. Hier diesen Rabbi Jacob liebe ich und
ich mag ja wohl den Restaurant-Tester spielen.
Ah ja, aber der ist super. Brust oder Keule.
Brust oder Keule.
Ja, der ist super. Oder Die große Sause, diese Kriegskomödie. Also Oscar ist auch cool. Also er hat schon viele Filme gemacht. Ich weiß nicht, ob der, also der hier ist wahrscheinlich so im Mittelfeld, würde ich mal sagen. Da fallen mir ein paar ein, die ich lieber mag. So in diesem Mittelalter, wo die immer mit diesem Klingelbeutel hinter ihm herrennen und so weiter, die ganze Zeit klingeln und so. Und er rennt halt immer weg von denen. Er hat schon wirklich lustige Filme. Ja. Ist schon zu Recht ein kultig verehrter Komiker aus Frankreich. Ja. Und ich habe ja eine ganze Reihe von ihm mit verschiedenen Filmen. Das sind so diverse Boxen und da sind wahrscheinlich wird der eine oder andere Saint-Tropez-Film oder beziehungsweise Gendarme-Film noch folgen. Gibt ja sogar einen, wo er irgendwelchen Außerirdischen begegnet, Alter. Der fünfte heißt ja irgendwie ja der Gendarme und Außerirdische und so.
Ja gut, aber ist ja auch nicht das erste Mal, ne? Also jetzt mit den Kohlköpfen, das war ja auch so ein Ding.
Wo er mit Furzen genau den Außerirdischen anlocken musste. Das ist auf jeden Fall auch eine Story, Alter. Muss man heute irgendwie in einem Hollywood-Studio pitchen.
Das sind ja alles Rewatches für dich, oder gibt es da irgendwie einen großen, den du noch nicht gesehen hast?
Nee, ich glaube nicht, dass das alles Rewatches sind. Also sind doch viele Filme bei, die ich zum ersten Mal sehe. Den erkannte ich auf jeden Fall. Ob ich die jetzt alle gesehen habe aus der Reihe? Schwer zu sagen. Ich werte das auf jeden Fall als Erstsichtung, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, welchen ich davon gesehen habe und welchen nicht.
Okay.
Gut. Das sind natürlich wieder so klassische 90 Minuten. Wie sie damals um 20.15 Uhr im ZDF liefen und dann um 21.45 Uhr pünktlich zur Lottoziehung dann noch vorbei waren. Und so viel zu der Gendarme von Saint-Tropez aus dem Jahr 1964. Haben Sie Fragen?
Nee.
Gut, dann würde ich jetzt die Punkte vorlesen. IMDb 7,1. Ich habe keinen Metascore gefunden zu diesem Film, aber meine Letterboxd-Bewertung, die liegt bei 3,5.
Na jetzt aber.
Against my better judgment, I will trust you one more time.
Sag, bis bei 7.
You're the shit, you're the shit, you're the shit.
Das ist richtig.
Sehr schön.
You're the shit.
Score!
Ja, okay. Lee legt wieder vor.
Bisschen Druck aufbauen.
Wieder Druck aufgebaut, ja. Ist wieder hier scheiße.
Tja.
Mit Druck kann ich nicht arbeiten.
So, jetzt bringe ich einen Film, der ist recht aktuell und du hast mir jetzt neulich mal vorgeworfen, dass ich die deutschen Titel unterschlage. Fangen wir mit dem mal an.
Sehr ordentlich.
Der heißt auf Deutsch Doggy Style.
Ah.
Du weißt gleich, was es ist.
Ja, ein Sexfilm.
Genau.
Nein, ist es nicht.
Ich war total überrascht, als ich den deutschen Titel gelesen habe. Auf Englisch im Original heißt er Strays. Ist aus diesem Jahr und der aktuelle Film mit Will Ferrell. Deswegen musste ich den natürlich gucken.
Ach, der spricht auch mit, stimmt, ja.
Er spricht die Hauptrolle, hallo?
Ach, der ist sogar die Hauptrolle?
Ja, ja.
Ah, okay. Aber es ist recht prominent, die Riege, da wirst du sicher noch zu kommen, oder? Also
Nee, unterschlage ich diesmal komplett.
Ach, unterschlägst diesmal komplett?
Sitz. Ja, natürlich komme ich dazu noch, Alter, aber ich habe gerade mal den Titel genannt.
Ich wollte nur sagen, ich weiß nur, dass ich da irgendwie die Sprecher gelesen habe und dass das schon ziemliches Who is Who ist.
Ja. Aber ist ja dann doch auch oft bei solchen Filmen. Wobei, solche Filme, es ist ein bisschen schwierig, weil das ist ja kein animierter Film, es ist Live-Action. Aber es geht fast ausschließlich um Hunde. Und die sind auch überwiegend real. Deswegen ist wenig animiert und so gesehen gibt's solche Filme ja jetzt heutzutage eher für Kinder. Das ist schon auch das Besondere an dem Film. Der ist Rated R. Und das ist aber eben, wenn man das Konzept bedenkt, ja eher sowas, wie es halt sonst für Kinder gemacht wird. Oder würden dir viele Filme einfallen, wo Tiere, die sprechen, im Fokus stehen als Live-Action-Film, die für Erwachsene sind?
Nee, nicht so richtig viele.
Würde jetzt so spontan keiner einfallen.
Das sind primär so die Disney-Realverfilmungen und
ja,
so.
Eben.
Das ist alles so, ist alles kinderfreundlich.
Ja.
Das ist richtig.
Ja, deswegen, also ich habe mich dann schon auch währenddessen öfter gefragt, wer da überhaupt die Zielgruppe ist. Also offensichtlich jemand wie ich. Aber darüber hinaus, weißt du, so, wer guckt sich denn irgendwie eine Komödie an, so wo Hunde im Fokus stehen, Und dann ist das Ganze aber halt mit derbem Humor bestückt. Also ich bilde mir ein, die Zielgruppe ist recht überschaubar.
Tja, das ist eine gute Frage.
Naja, vor allem, also entweder hast du halt einen Trailer gesehen, dann weißt du vielleicht ein bisschen, was dich da erwartet. Aber wenn du mal jetzt nur so das Plakat siehst und weißt, dass es hier um reale Hunde geht, die halt mit prominenten Stimmen besetzt wurden, dann weiß ich nicht, ob man dann denkt, ja geil, muss ich sehen. Weißt du? Naja, wie auch immer. Ich wollte ihn sehen. Natürlich primär, weil es halt der neue Film ist, wo Will Ferrell eine Rolle spielt. Und das habe ich jetzt gemacht. Josh Greenbaum ist hier der Regisseur. Und von dem hatten wir schon mal einen Film. Von dem stand der nämlich Barb and Star. Go to Vista Del Mar.
Juhu.
Für New Girl hat er auch einige Folgen gemacht.
Ja, also, schon besser.
Ja. 29 Credits, aber dabei eben auch ganz viel so Kurzfilm, Gedöns und wenig große Feature-Filme. Mhm. Geschrieben hat das Dan Perrault. Von dem ist primär American Vandal. Das ist, glaube ich, so sein prominentester Credit. Und interessant hierbei auch, wer das produziert hat. Das sind nämlich unter anderem Phil Lord und Christopher Miller. Die Herren, die für den Lego-Movie zuständig waren.
Stimmt. Mhm.
Und da hat Will Ferrell ja auch schon einen Auftritt gehabt. Insofern ist da vielleicht die Connection. Und so ist Strays entstanden. Und das ist ein 46 Millionen Dollar Film. Also der war nicht günstig. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Besetzung zu tun. Aber gemessen daran, dass du hier halt zu 95% reale Hunde im Film hast. Also gibt wirklich nur wenige Szenen, wo die mit Animatronics oder CGI arbeiten mussten. Mhm. Frage ich mich, was da so teuer war.
Das ist ja das gleiche System wie die Orangutan, den ich neulich erwähnt habe. Den sie einfach nur irgendwie so sprechen ließen. Aber ein real Orangutan halt irgendwie war.
Ja. Ja, aber der war ja bestimmt nicht so teuer.
Nee, aber das Prinzip dieser Filme ist halt schon sehr, sehr alt.
Mhm.
Gibt's schon eine Weile.
Ja. Wobei das jetzt mittlerweile natürlich echt gut gemacht ist.
Klar, logisch, ja. Das sieht nicht mehr so billo aus wie damals.
Ja, und die Hunde sind krass dressiert. Also. Mhm. Das fand ich stellenweise wirklich beeindruckend.
Gibt's da, also vielleicht kommst du noch dazu, aber gibt's da einen Grund, warum die das jetzt nicht komplett animiert haben oder so, sondern in dieser Form gemacht haben?
Ich weiß nicht, ob es dann noch teurer geworden wäre oder ob es halt einfach, weil man es sieht, dann das, du siehst halt wirklich oft, dass das reale Hunde sind.
Okay.
Macht, glaube ich, schon was aus. Naja, also jetzt die Handlung. Reggie, das ist die Figur von Will Ferrell. Das ist so ein kleiner Hund. So ein kleiner, struppiger und sein Besitzer heißt Doug. Doug ist so die einzige menschliche Rolle, die hier eine größere Rolle spielt. Und das ist Will Forte.
Noch ein lustiger Will.
Ja. Definitiv.
Okay.
So, der spielt hier einen Typen und wir hören aus dem Off Reggie erzählen, wie sehr er Doug liebt und was Doug für ein geiler Typ ist. Und Doug liebt Reggie offenbar so sehr, dass er so viel Zeit mit ihm verbringen möchte, dass er nicht mal einen Job hat und sehr viel zu Hause abhängt und macht immer lustige Spiele mit ihm und hat immer tolle Spitznamen für ihn, Shithead und solche Geschichten. Und ja, als Zuschauer realisierst du natürlich sofort, okay, Doug findet Reggie halt mörderscheiße. Dann gibt's auch eine kleine Montage, wie Reggie überhaupt zu Doug gekommen ist. Das ist so, dass Doug davor in einer Beziehung war. In dieser Beziehung ist den einmal beim Rauskommen aus dem Supermarkt war da so ein Typ, der mit einem Karton voller Hundebabys da saß und halt die Hunde verkauft hat und die Freundin halt schockverliebt war in den kleinen Reggie. So der Hund zu denen kam. Dann hat Doug seine Freundin beschissen, die hat das rausgefunden, hat ihn verlassen und er hat dann so als Druckmittel gesagt, ja, aber Reggie kannst du nicht mitnehmen und so weiter, der muss hier bleiben. In der Hoffnung, dass sie sich das halt nochmal anders überlegt, hat sie aber nicht. Dann ist sie gegangen.
Klingt nach einer gesunden Beziehung.
Ja, so haben die sich getrennt und Reggie ist bei Doug hängen geblieben und Doug hat aber gar keinen Bock auf Reggie. Und so lässt er den halt nur einmal am Tag raus und behandelt den halt sonst auch richtig scheiße. Also mal davon abgesehen, dass er eben keine Zeit mit ihm verbringt und ihm dauernd irgendwelche fiesen Namen gibt, geht's dann irgendwann auch los, dass der versucht, den auszusetzen. Er hat so einen Tennisball, den Reggie sehr liebt. Und dann fährt er mit dem so ein paar Mal, ein paar Blocks weiter, wirft den Ball. Reggie holt den, er setzt sich ins Auto, Doug setzt sich ins Auto und fährt weg.
Miese Nummer.
Ja. Und Reggie findet aber immer wieder zurück. Und Reggie erzählt uns nämlich auch, dass das sein Lieblingsspiel ist oder dass Doug sich halt dieses besondere Spiel ausgedacht hat, wo sie eben weit wegfahren, er den Ball wirft und Reggie dann den Weg nach Hause finden muss, um ihn den Tennisball zurückzubringen.
Okay.
Und das wird dann auch in der Montage erzählt, wie Doug das halt x-mal versucht und Reggie immer wieder den Weg zurückfindet. Und jedes Mal kommt er zurück und Doug nur so, fuck, schon wieder da. Und irgendwann fährt er halt echt 3 Meilen mit dem so ins nächste Dorf und setzt ihn da irgendwo aus. Und dann beginnt die eigentliche Handlung, weil dann ist Reggie halt erstmal wirklich lost. Mhm. Hat zwar den Tennisball, aber lernt dann relativ schnell andere Hunde kennen. Und das sind dann eben die Strays, denen er sich anschließt. Das sind also Streuner, die keine Besitzer mehr haben oder noch nie hatten. Und das ist dann hier die Kerntruppe, um die es geht. Und die überzeugen ihn dann irgendwann davon, das, was der Zuschauer schon längst weiß, dass Doug Reggie halt nicht wirklich liebt, sondern richtig scheiße findet. Reggie realisiert das und beschließt dann den Plan, sich zu rächen an Doug. Und die Strays schließen sich da an und dann macht sich die Truppe auf den Weg zurück zu Doug.
Okay.
Und dabei erleben sie natürlich das ein oder andere Ding.
Ja, das ist jetzt natürlich nicht so kreativ, die Handlung, dass sich da irgendwelche Haushunde oder Haustiere jetzt so verrüdern müssen mit irgendwelchen Straßentieren, weißt du, die keine Herrchen haben und so, sondern die eher so anders ticken. Das hat man jetzt schon öfter gesehen bei Pets und Co. Aber so die Story mit der Rache und so ist natürlich schon ganz witzig.
Ja, also zumal, wobei, nee, das verrate ich jetzt nicht, was genau sein Racheplan ist. Hm? Ich kann nur erzählen, dass Reggie uns erzählt, dass sein liebstes Spielzeug, weil Reggie ist halt nur auf Rang 2 in seiner Wahrnehmung, sein liebstes Spielzeug ist der Penis.
Also okay.
Darks liebstes Spielzeug, ne, ist sein Penis. Mhm. Ja, mit dem verbringt er nämlich sehr viel Zeit und das ist halt dann in Reggies Wahrnehmung ganz klar über ihm. Reggie hat dann auch schon Versuche unternommen, da mitzuspielen. Fand Doug dann halt nicht so gut.
Okay.
Ja, und das ist jetzt leider aber auch so ein Problem bei dem Film. Und jetzt halte ich fest, Alter, der Film hat zu viele Schwanzwitze.
Das ist ja normalerweise für dich nicht so ein Problem.
Ja, eben. Mhm. Ein Will Ferrell-Film, in dem zu viele Schwanzwitze gemacht werden, ist eigentlich ein Paradoxon. Aber es existiert und das ist halt echt irgendwo schade, weil das ist so krass, wie die halt diese Schiene bedienen und davon auch echt selten abweichen. Mhm. Und das macht die Nummer gar nicht mal so gut.
Oha.
Naja. So, jetzt erzähle ich mal noch was zu den anderen Hunden, weil der erste Hund, auf den er dann trifft, ist Bug. Und das ist die zweite Hauptrolle, das ist Jamie Foxx. Mhm. Und dann treffen sie aber im weiteren Verlauf, weil an Bug hängt dann eben noch die andere Truppe dran, so, der hat schon so seine Streunerkollegen, aber er erklärt dann eben Reggie, wie geil das ist, eigentlich ein Streuner zu sein, weil du halt dich nicht irgendwelchen Menschen unterwerfen musst und dann wird Reggie halt so langsam umgepolt und erkennt halt eigentlich, dass es viel geiler ist,
Freedom,
keinen Besitzer zu haben, ja. Mhm. Dann gibt's noch Maggie, die wird von Isla Fisher gesprochen, Hunter, das ist so eine große Dogge, von Randall Park gesprochen. Und dann gibt's noch in kleineren Rollen Rob Riggle, Josh Gad, Sofia Vergara spricht eine Couch.
Eine Couch?
Ja.
What the fuck?
Weil Bug hat nämlich eine innige Beziehung zu einer Couch, die da auf der Straße steht.
Okay, und die redet zu ihm?
Ja, also nicht die, sondern dann eine andere Couch im weiteren Verlauf und die wird dann von Sofia Vergara gesprochen. Mhm. Dann gibt's noch Jimmy Tatro und Harvey Guyen aus What We Do in the Shadows.
Gut, mit Jimmy Tatro haben wir wahrscheinlich die Connection zu American Vandal.
Ja, wobei der hat ja schon auch in letzter Zeit, ist ja auch fest im Hauptcast von Home Economics und sowas. Der
Aber das war ja sein Durchbruch damals. Also es war ja schon eine seiner früheren Rollen.
Du würdest sagen, American Vandal war sein Durchbruch? Das ist doch gar nicht so lange her, American Vandals, oder?
Und doch, das ist schon ein paar Jahre her. Die erste Staffel auf jeden Fall. Ja. Gab's ja mittlerweile 3 oder so.
Ach so, ja?
Ja.
Echt? Ich dachte, das war so 2018, 19 oder so.
Früher, würde ich sagen.
Ja?
Bin mir nicht sicher, aber.
Na gut.
Ja gut, der hatte früher diese kleinen Rollen in 21 Jump Street oder 22 Jump Street und so. Ja, das war genau. Davor, aber ja. Das ist ja nicht der Rede wert. Merkt man sicher nicht.
Mhm.
Aber da war er zumindest im Zentrum.
Ah, okay. Ja. Ja gut, wenn dann war das bestimmt seine erste Hauptrolle. Das auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, und jetzt habe ich das nochmal nachgelesen. Das ist wirklich der erste Live-Action-Film mit sprechenden Tieren in den Hauptrollen, der ein R-Rating bekommen hat in den USA.
Der erste.
Sonst immer nur Rated G, PG oder bestenfalls PG-13.
Mhm.
Das heißt bestenfalls, aber halt das Extremste so bisher. Und der hat jetzt ein R-Rating und ja, das ist natürlich zweifelsohne aufgrund der ganzen Language. Schwanzwitze.
Mhm. Gibt es denn noch andere Tiere außer die Hunde, also denen die begegnen und die sprechen oder?
Ja, vereinzelt.
Vereinzelt.
Aber kaum.
Nicht der Rede wert. Nee. Okay. Ist jetzt nicht so, dass sich da jetzt irgendwie Papagei noch anschließt oder irgendwie eine Katze oder?
Nee, also sowieso der Hauptkern, das sind diese 4-5 Hunde.
Okay. Ja, ja, klingt nicht so richtig prall.
Nee, ist es auch nicht.
Ich meine, ich bin ja bei derben Humor, weißt du ja, ist ja bei mir so Hit and Miss. Ich fand ja Sausage Party mega.
Sausage Party ist großartig.
Fand ich super lustig, obwohl das definitiv auch Schwanzwitze und derbe Humor ist.
Ja, aber der ist sehr viel abwechslungsreicher als ist das er, hier.
Ja. Ist er.
Den fand ich stellenweise auch wirklich clever. Also,
hab ich geliebt, so weit Alter. Clever würde ich wahrscheinlich nicht gehen, aber er war trotzdem sehr lustig.
Ja, mochte ich sehr.
Ja, krass, siehst du, da haben wir mal wieder einen, wo wir eine Überschneidung haben, seltsamerweise.
Ja, aber jetzt ist natürlich trotzdem so, dass halt hier Will Ferrell die Hauptrolle spricht. Also der führt halt durch den Film.
Mhm.
Das sorgt bei mir natürlich immer schon mal für ein paar Punkte.
Ja, da bist du nicht sonderlich parteiisch, das wissen wir.
Ja, deswegen also das vielleicht mal als Hint. Für die Punktevergabe.
Mhm.
So, und jetzt kann ich noch erzählen, dass es gibt ja diesen Flashback, habe ich vorhin erzählt, wo erzählt wird, wie Reggie zu Doug gekommen ist. Und dann wird also Reggie als Baby erzählt, ne, als kleiner Hund.
Okay.
Und den Hund, den hat der Regisseur adoptiert.
Ach krass.
Der ist bei ihm gelandet. Der ist aber auch echt süß, Alter.
Mhm.
Also gibt ein paar richtig coole Hunde hier. Sowieso. Und stellenweise wirklich krass, wie die trainiert sind, ey. Das ist schon echt beeindruckend.
Mhm.
Ja, jetzt kann ich Punkte vorlesen. Ach so, und vielleicht noch erzählen, ich meine, der läuft noch im Kino, aber ich glaube, das Ausschlaggebende, was da passieren sollte, ist schon passiert und das ist nicht gut gelaufen, Alter, das war ein Flop.
Aha.
Aus diesen 46 Millionen sind aktuell nur knapp über 32 geworden, weltweit wohlgemerkt.
Mhm.
Das ist nicht gut.
Klingt nicht gut. Nee. Aber hier könnte man sagen, dass die deutsche Promotion, also was den Titel zum Beispiel angeht, Doggy Style, schon in die richtige Richtung geht, weil die halt schon mit dem Titel dir zeigen, dass das hier so ein derber Film ist, der nicht für die Kinder geeignet ist. Man sieht natürlich eine Altersfreigabe oder so.
Mhm.
Und Strays ist ja schon sehr neutral gehalten, wenn du so willst.
Das stimmt. Das
könnte auch ein Disney-Film sein.
Mhm. Ja.
Hier spielen sie zumindest mit offenen Karten.
Hast du recht, ja. Ja, aber jetzt scheint es ja in Deutschland auch nicht so viel Publikum dafür gegeben zu haben. Also.
Nee.
Das muss man schon als Flop bezeichnen.
Ja, ich muss auch sagen, ist gerade so, nachdem wir diesen ganzen Blockbuster hintereinander geguckt haben im Kino, Indiana Jones lief, dann lief hier irgendwie Mission Impossible und so diese ganzen Teile, wo wir so
Oppenheimer, Barbie.
Aber jetzt so ein bisschen Flaute. So. Jetzt sind alles so Filme, wo ich denke, so ja, Equalizer 3 musst ins Kino, musst du nicht zwangsläufig.
Mhm.
Alles so Filme, die mich jetzt nicht so in die Kinos locken. Ist gerade ein bisschen Flaute.
Und den hätte ich mir auch nicht angeguckt wahrscheinlich oder nicht so schnell, wenn da nicht Will Ferrell die Hauptrolle gespielt hätte.
Klar.
Also logisch.
Und das war ja auch kein Film, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt ins Kino rennen, wenn der kommt. Also.
Nee. Ja, geht eine Stunde in 33 und jetzt gibt's Punkte.
Okay.
6,3 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 54. Letterboxd 2,6. Die sind da natürlich wieder ganz unten.
Sehr kritisch. Ich sag eine 6.
6,5 sind es noch geworden.
Na gut. 6,5.
Ja, ist dann wahrscheinlich der Herr Ferrell-Bonus.
Wieder meine scheiß halbe Punkte daneben. Serie.
Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Film ist, der bei dir komplett durchfällt.
Könnte sein. Vielleicht gucke ich mir den irgendwann mal an, früher oder später. Manchmal bilde ich mir auch mein eigenes Urteil und gucke mir Filme, die nicht so gut bei dir abgeschnitten haben, wobei 6,5 ist ja ist ja unter Umständen auch ein Kann-man-gucken-Film.
Ja, aber eben, ich kann mir vorstellen, dass du da weit drunter bist.
Okay. Schauen wir mal, ob der zu den Punktenachreichungen irgendwann mal gehört. Weiß ich noch nicht.
Ja, bezweifle ich.
Habe ihn nicht auf meiner Watchliste. Gut, dann mache ich weiter mit meinem nächsten Film. Und der entspringt einem Filmpaket. Und zwar einem, ja, ich glaube schon, das war das größte Filmpaket, was wir immer zugeschickt bekommen haben von unseren Hörern. Und Grüße gehen raus nach Beckstown an Mr. Pink. Mhm. Der hat uns nämlich aufgeklärt und hat gesagt, dass er Sample-Bedingt natürlich bestimmte Filme bestellt. Und das ist oftmals so, dass wenn er die ganzen Sammlungen, wo diese Filme halt enthalten sind, bestellt, dass er billiger wegkommt, als wenn er versucht, diese Filme irgendwie einzeln zu kriegen.
Und dadurch hat er dann welche doppelt.
Na, nicht nur doppelt, sondern dadurch hat er natürlich so einen Haufen Filme, die er nicht braucht, sondern halt Filme, wo halt irgendwie diese 3-4 Filme rausholt, weil die Samples drin sind und so weiter.
Ach
und
so, Rest, dann behält er auch nur die, ja, wo irgendwelche Samplequellen drauf sind.
Der Rest interessiert ihn nicht, deswegen haben wir da so ein Riesenpaket gekriegt mit Filmen aus irgendwelchen Sammlungen und da sind wir natürlich immer dankbar für. Und da habe ich so ein paar mir zur Seite gepackt, die ich nicht kannte, wo ich gesagt habe, ja gut, hier gucke ich mal rein. Nie was von gehört und aus diesem Stapel habe ich jetzt mal den ersten Film gesichtet. Mhm. Und er ist von 1993. Und der Film heißt Die Aushilfe. Akkurat übersetzt ins Deutsche im Original The Temp. Und ist vom Regisseur Tom Holland. Wohlgemerkt, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, das ist nicht Spider-Man Tom Holland, sondern das ist der Autor von Fright Night und von Chucky, die Mörderpuppe. Die hat er geschrieben. Und es gibt hier zwei Drehbuchautoren, Kevin Falls und Tom Engelmann, beide primär bekannt als Produzenten. Kevin Falls produzierte unter anderem This Is Us, West Wing, andere große Serien. Tom Engelmann hat große Filme produziert wie Lone Ranger, die Riddick-Trilogie ist zum Beispiel auch von ihm produziert worden und die waren hier als Writer aktiv. Hast du mal was von dem Film gehört? Die
ja.
Aushilfe, The Temp, 93.
Ich überlege gerade, was. Irgendwas sagt mir das.
Okay.
Ja, erzähl mal.
Also, die männliche Hauptrolle hier ist Timothy Hutton. Den hast du schon erwähnt bei Lockere Geschäfte, weil er da im Rennen war um die Hauptrolle neben Tom Cruise. Und ist natürlich auch ein häufiges Gesicht. In den 80ern, die jüngere Zuschauer könnten den vielleicht auch in Haunting of Hill House gesehen haben. Das ist der Familienvater aus der Serie. Und er spielt hier den jungen CEO einer Keksfirma. Rettet immer mit Anzug rum und ist nicht jetzt für die Produktion zuständig, sondern er und seine Kollegen sitzen halt in den Büros und machen die Geschäfte und versuchen da den bestmöglichen Werbedeal rauszuhandeln und so weiter und so fort. Und der bekommt eine Aushilfssekretärin, die besagte Dame aus dem Titel, die heißt Chris Bolin. Chris Bolin wird gespielt von Lara Flynn Boyle. Twin Peaks Fans wissen Bescheid. Und er findet sie äußerst sexy. Also schon beim Vorstellen und so weiter guckt ihr so ein bisschen den Ausschnitt und wenn sie sich irgendwie die unterste Schublade beugt, dann guckt er schon mal, was sie da so hinten zu bieten hat und so und beugt sie schon so ein bisschen von oben und unten. Und sie wiederum ist sehr vorbildlich als Sekretärin, weil sie liest ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Und irgendwann nimmt sie das vielleicht zu wörtlich, weil die nämlich bei einem Familienessen sind und da kommt raus, dass sein verhasster Kollege, mit dem er schon immer in Konkurrenz stand, der wird gespielt von Oliver Platt, der heißt Jack in der Rolle. Mhm. Und die beiden triezen sich immer, stehen in direkter Konkurrenz irgendwie um Aufstiegsmöglichkeiten und triezen sich immer. Und dann kommt raus, dass sie irgendwann bei so einem Firmenpicknick halt, rastet er völlig aus, weil eine Biene da rumschwirrt und er sagt, er ist allergisch. Und irgendwann sagt er mal so beiläufig, ja, ich wünsche, der Typ wäre tot vor seiner Sekretärin. Und das sollte sich bewahrheiten, weil sein verhasster Kollege dann nämlich tot im Auto liegt und man sieht noch, wie so eine Biene aus seinem Mund rausgekrochen kommt. Und das sollte nicht die letzte Leiche sein, die hier auftaucht. Weil jetzt geht's natürlich darum zu erfahren, wer ist die Femme Fatale? Hat die damit was zu tun? Was verfolgt sie für Ziele? Und Huttons Rolle, der sich Peter nennt in dem Film, wird halt immer mehr so zum Spielball von dieser jungen Dame.
Ist immer wieder so lustig, dass du Femme sagst.
Ach ja, Femme heißt es so.
Eher, zumal es sich sehr anbietet, wegen Fatal. Also es ist auch eine Alliteration im Grunde.
Femme Fatal.
Ja.
Ich glaube, es war die 1000. Korrektur, die du bis jetzt hattest in diesem Podcast.
Das stößt mir halt immer wieder auf. Ja.
Glaube ich jetzt Jubiläum hier. Haben wir hier irgendwas, wo wir Jubiläum drücken können?
Babababababastet!
Ja, siehst du, der ist gut.
Haben wir das auch noch vorher gemacht, Mensch.
Did not have that on my 2023 bingo card.
Siehst du, wer hätte gedacht, dass wir heute hier so ein Jubiläum feiern? Nicht schlecht. Femme Fatale natürlich. Ja.
Die rennt dann rum und bringt Leute für ihn um, okay?
Ja, das weiß man nicht, ob sie das war. Das lässt der Film offen, weil du siehst ihn halt letztendlich, du siehst nur das Ergebnis, wie er tot im Auto liegt. Es wird nicht gezeigt, wer was gemacht hat.
Bis zum Ende nicht?
Doch, natürlich. Ja, okay. Am Ende erfährst du schon ein bisschen. Mhm. Und das ist wirklich ein seltsamer Film. Also erstens hat er so eine komische TV-Optik, die mir nicht gefallen hat. Also es sieht wirklich ein bisschen billig aus. Also so eine Mischung aus 90er und dann so, aber auch, könnte auch L.A. Law sein.
Das klingt doch nicht besonders teuer.
Ja, habe ich nicht rausgefunden, wie viel der gekostet hat. Ich habe nicht mal rausgefunden, wie viel er reingebracht hat. Also dann in der Hinsicht gab es gar keine Informationen rauszufinden.
Aber hatte der ein Kino-Release?
Nicht mal das kann ich dir sagen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Kino lief.
Okay.
Dann hast du so Jumpscares, da hast du so Horrorelemente, wo dann, also wenn er so eine bestimmte Leiche findet, die dann irgendwie, ich verrate es jetzt mal, hängt halt, hat sich erhangen, weißt du, also hängt halt im Büro und dann blitzt es aber so rein, so wie in so einem, wie so einem Horror-Spukschloss, weißt du, dass er kurz so ein Blitz reinkommt und draußen gewittert ist und so, wenn er diese Leiche findet im Dunkeln und so, das ist alles ein bisschen, denkst du so, okay, jetzt noch so Horroranleihen, was soll das?
Mhm.
Definitiv auch irgendwie satirisch, weil diese Geschäftswelt so ein bisschen mit diesen Charakteren, die etwas übers Ziel hinausschießen von der Zeichnung.
Mhm.
Auch so ein bisschen übertrieben dargestellt werden. Aber der ist in keinem dieser Parten, die ich gerade genannt habe, richtig gut.
Na super.
Also echt kein guter Film. Und die Mischung ist halt komisch. Du hast ein paar bekannte Leute Nebenrollen. Die Chefin dieser Firma wird gespielt von Faye Dunaway.
Okay.
Lustigerweise, Faye Dunaway hatte ich neulich in Bonnie and Clyde. Und Maura Tierney spielt hier auch mit. Die hatte ich neulich bei Auf die stürmische Art, den ich mit Alessandro besprochen habe. Beides Schauspielerinnen, die ich vor gar nicht allzu langer Zeit hier rezensiert habe in anderen Filmen. Steve Weber könnte man noch kennen. Der hat 173 Credits, ist auch ein Gesicht, was man definitiv schon mal gesehen hat. Und die spielen ja auch noch mit. Und The Temp, die Aushilfe, ist auf jeden Fall kein guter Film. Ey. Das ist auf jeden Fall, also zu Recht, ist das ein Film, den von dem nicht viele gehört haben. Und das ist so ein, ist so ein 90er-Produkt. Es gab ja in den 90ern auch diese, naja, so, ich will jetzt nicht Basic Instinct nennen, weil das ist schon wirklich ein guter Vertreter dieses Genres, aber halt so Frauen, die irgendwo reinkommen und dann führen die so ihr eigenes Motiv. Enthüllung hatte ich hier mit Michael Douglas, weißt du, so dieses von wegen stürzen dann irgendeinem Typen, der auf einem aufsteigenden Ast war und der Karriere machen sollte, stürzen die dann ins Verderben und bestimmen dann so ein bisschen sein Schicksal mit und dann sind diese eigentlich gutherzigen Typen in der Hand von diesen manipulativen Frauen. Ja. In den 90ern waren die Frauen der Antagonist der Filmbranche. Jetzt, wenn ich mir recht überlege.
So, so.
Ja, dass die aussehen.
Gefällt dir das nicht?
Doch, doch, gefällt mir gut.
Mhm.
Nur der Film ist halt.
Hurensöhnige Müllfilme aus Scheiße.
Ach, echt so scheiße gleich, ja?
Ja, da geil ist er nicht. Ich fand den halt, nicht gut. Der ist halt nicht rund, der ist schlecht gemacht, der ist nicht gut inszeniert und sieht bülle aus. Also ist echt kein guter Film.
War er denn zumindest kurzweilig?
Nee.
Das auch nicht.
Kurzweilig ist ein bisschen zu viel des Guten.
Irgendwas auf der Habenseite?
Ich weiß nicht.
Weißt nicht, das ist mal eine qualifizierte Antwort.
Lara Flynn Boyle vielleicht?
Okay.
Beim Skinny Dippen im See?
Mhm.
Maximal das. Wer auf Redheads steht, wird dann der Dame in den 90er Jahren wahrscheinlich auch nicht vorbeigekommen sein.
Mhm.
Ja, ansonsten weiß ich nicht. Also klar, ein paar bekannte Gesichter, aber fällt halt auch auf, dass Faye Dunaway sich schon im Jahr 1993 da gut unter das Messer gelegt hat, weil in den 20 Jahren zuvor, wo sie halt die sexy Bonnie Parker gespielt hat, hat sie da schon gesichtsmäßig auf jeden Fall sich da was verändert. Und das hat nichts mit dem Alter
zu tun. Naja, wir hatten sie ja dann so rund 10 Jahre davor in Mommy Dearest, ne?
Ja, ja, genau, das war Anfang 80er. Aber da war es ja auch Make-up und so, also das war ja dann schon. Aber hier ist sie halt kaum geschminkt und siehst halt, wie sie aussieht. Und sie sieht halt nicht aus wie bei. Siehst halt, dass sich die Nase und so, dass sich das komplett verändert hat. Also die hat sich da definitiv unter das Messer gelegt.
Mhm.
Aber ist okay, sie spielt ja hier die Chefin und so von mir aus. Kann ja auch eine Chefin sein, die sich gerne mal operieren lässt. Passt schon. Ja, das ist The Temp. Leider kann ich da nicht viel Gutes drüber sagen aus dem Jahr 1993, außer die Punkte herzubringen. 96 Minuten geht er übrigens. Das ist vielleicht ein positiver Faktor.
Und nicht mal das ist kurzweilig.
Dass er nicht allzu lang ist. Nee, kurzweilig ist er wirklich nicht.
Hm.
Strange Bischung. Ja, mal gucken, was die anderen Filme so bringen, die ich mir zur Seite gepackt habe. Grüße an Mr. Pink trotzdem und danke fürs Paket. Ich komme dann zu den Punkten, das war's schon.
Okay.
IMDb 5,3. Auch hier wieder. Nichts bei Metacritic oder Metascore gefunden. Und bei Letterboxd gibt es eine Bewertung von einer 2,7. Haben auch nicht allzu viele Leute gesehen, kann ich an der Stelle sagen.
Mhm. Oh boy. Nicht einfach.
Mhm, glaube ich.
Naja, weil, also ich habe natürlich noch Dinge im Kopf, wie du neulich mit Alessandro gebracht hast, wo du irgendwie auch nur gehatet hast. Am Ende waren es 4,5 Punkte. Und das ist halt so immer im Bereich des Möglichen, weil jetzt sagst du halt auch, also hast ja selber gesagt, wörtlich, dass du nichts Positives über den Film sagen kannst.
Was ja nicht ausschließlich eine Null sein muss.
Nee, nee. Aber dann fragt man sich halt manchmal, wenn es so viele Punkte sind, wo die herkommen. Ich sag 3,5.
Das war zu hoch. 2,5 sind's.
Mhm.
Für die Aushilfe. 2,5 Punkte mehr ist leider nicht drin.
Ja, ja. Klingt nicht so prall.
So viel zu diesem Highlight. Nee, prall ist es auf jeden Fall nicht. Kann ich nicht empfehlen. Also wenn ihr eingeschleifte 90er-Fans, eingefleischte 90er-Fans seid, dann könnt ihr den überspringen.
Mhm.
Zumindest wenn ihr meinem Banausenrat folgen wollt, könnt ihr euch natürlich auch selbst ein Urteil bilden. Aber kann mich vorstellen, dass jemand sagt, Alter, was ein geiler Film.
Naja, klingt so.
Mhm.
Schade.
Aber wir können jetzt auch noch andere Meinungen einholen. Wir haben ja Auftragsmacht bei den, beziehungsweise Losmacht bei den Filmfressen. Vielleicht können wir den ja so einen Film reinwerfen und dann gucken, ob wir vielleicht eine zweite Meinung noch einholen.
Das wäre dann schon fast ein bisschen böse, oder? Wenn du den so scheiße gefunden hast.
Das wäre schon so Dennis-Style, ja.
Hier, fand ich scheiße, aber guckt ihr doch mal, wie ihr den findet.
Sei kein Dennis. Dennis gelobt ja Besserung, hat er jetzt gesagt.
Ah ja?
Nachdem wir so viel Gurkenlose rausgezogen haben, so geballt tut ihm das schon fast ein bisschen leid und will da ein bisschen Gnade walten lassen in Zukunft.
Ach.
Hat er gesagt.
Ja, aber das ist ja irgendwo sein gutes Recht, ne?
Habe ich ihm auch gesagt, sein gutes Recht. Er kann machen, was er will, aber trotzdem, schlechte Gewissen schlägt durch.
Mhm.
Jetzt kriegt er hier eine Bleibe und so und trotzdem quält er uns immer 2 Stunden jede Woche. Oder jeden Monat.
Naja. Abwarten.
Ich finde, es kann nicht schaden, weil dann Karma und so.
Ach komm, der hat schon eine Menge für uns gemacht. Alles gut.
Ja, ja, stimmt.
Der darf sich das erlauben.
Von mir aus. Ihr dürft euch das alle erlauben. Ihr seid Supporter, ihr dürft bezahlen, aber ja. Ich gucke halt nicht bewusst Filme, wo ich weiß, die sind Schrott. Sondern ich gucke halt Filme maximal, wo alle sagen, dass sie Schrott sind, wo ich mir irgendwas von verspreche, wo ich der Meinung bin, okay, ich will aber wissen, ob der mir gefällt oder ob ich da irgendwas rausziehen kann, was die anderen nicht sehen. Aber wenn ich weiß, Super Mario Bros. Ist halt ein Drecksfilm, dann gucke ich mir den freiwillig nicht an. Weißt du, so.
Nee, so. Klar, also niemand guckt sich freiwillig was an, von dem man im Vorfeld schon glaubt, dass es Schrott ist.
Naja, oder du hast halt einen Hang zu diesen Trash-Filmen oder zu diesen.
Ja, aber dann glaubst du ja nicht, dass es Schrott ist.
Nicht für dich. Du erzählst es natürlich anders. Du hast dann Spaß daran.
Ja.
Aber ich habe da keinen Spaß dran und ich gucke halt nur Filme, wo ich mir irgendwas von, wo ich denke, die könnten gut sein.
Mhm.
Ja, aber ich muss es natürlich machen, wenn wir hier Auftragsfilme haben oder Losfilme und da ist halt auf Dennis Mist, ist da eine Menge. Sachen gewachsen, so, die ich mir halt niemals freiwillig angeguckt habe. Diese Holiday Special von Star Wars und diese Fantastic Four-Verfilmung, diese erste und so, das sind halt alles Filme, weiß nicht, das ist für mich verschwendete Lebenszeit.
Ja, also jetzt bei dem Fantastic Four hätte ich, glaube ich, auch gut mitleben können, den nicht gesehen zu haben.
Ja, nicht doch.
Aber manchmal, also im Idealfall kann man ja irgendwie allem was abgewinnen.
Ich lasse mich überraschen, ob Freddy Got Fingered auf jeden Fall Meisterwerk ist. Und
gab eine Phase in meinem Leben, da fand ich den echt lustig.
War das die doch nicht Doppelklick-Phase? In deiner WG?
Nee, das war sogar noch davor.
Ach, noch davor, ja. Okay. Mhm. So. Ja gut, als inhaftierter Häftling findet man alles gut, was siehste? Da so im Fernsehen gezeigt wird, so zur Versammlung.
Kann man sich dann ja nicht aussuchen.
Kann man sich nicht aussuchen, da freut man sich bei
jedem. Oder nur eingeschränkt. Ja.
Das ist es halt. Alright.
Ja.
Birdman of Alcatraz, was hast du noch mitgebracht?
Bei meinem nächsten Film war der Anlass tatsächlich der Titel.
Okay.
Hatte die Hoffnung, dass da vielleicht was bei rumkommt, was man samplen könnte, aber war nicht so.
Whatever works.
War leider ein Filmtitel, der im Film nicht nochmal erwähnt wird.
Okay.
Gut, das ist häufig der Fall, aber es gab auch noch andere Anlässe, weil das sah nach leichter Kost aus und das war irgendwie an dem Abend das Programm. Und dann spielt hier eine Person mit, für die ich auch eine Menge übrig habe.
Mhm.
Und der Film heißt Guess Who?
Ach.
Aus dem Jahr 2005. Kennst du den?
Den kenne ich.
Tja. Und natürlich kennst du den.
Ich habe mir einen Arm ausgerissen.
Es ist eine Rom-Com.
Ja, natürlich. Aber nicht nur das, die lief in der Sneak Preview zu meiner Verteidigung.
Ah, ja, okay,
ich habe in der Sneak Preview gesehen. Und zu dem Film haben die am Anfang immer so Merch verlost und haben da so eine so eine Frage nachgestellt. Ich habe natürlich mir ein Bein ausgerissen, um das T-Shirt zu kriegen von dem Film. Und ich habe es bekommen.
Fett.
Also insofern habe ich das T-Shirt von dem Film, wo halt ein gelb, so gelbes Shirt, wo drauf steht vorne Guess Who, das fand ich schon.
Aber steht denn da nur der englische Titel drauf oder auch der deutsche?
Nee, da steht, glaube ich, nur der englische drauf und dann aber darunter irgendwie auch irgendwie so in Cinemas, bla, dann und dann und so. Irgendwie sowas, muss ich mir manchmal genau angucken. Ja, da habe ich ihn praktisch noch vor Kino-Release gesehen.
Weil der deutsche Titel, der ist schon wieder ein Hit. Der heißt nämlich Guess Who, Bindestrich, Meine Tochter kriegst du nicht.
Ach ja, stimmt, ja. Ich glaube, das steht auch mit auf dem Shirt.
Oh mein Gott.
Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, das steht mit drauf. Das ist, glaube ich, die deutsche Version.
Ja, schlimm. Okay, aber wie cool, dass du den kennst. Ich habe ja dann beim Recherchieren festgestellt, dass das im Grunde ein Remake ist.
Ja.
Und war dann aber beruhigt, weil ich dann schon wieder dachte, okay, na fuck. Und dann habe ich aber realisiert, ich kenne das Original.
Ach, du hast das Original schon gesehen?
Ja.
Okay, ja.
Den habe ich als schon Kind gesehen.
Den vollständigkeitshalber nicht auch gelutzt.
Und das Original mochte ich. Den fand ich echt lustig. Hm. Früher. Wie das heute aussieht, weiß ich nicht. Aber der war ja auch sehr prominent besetzt, ne? Mit Sidney Poitier und Hepburn und Co.
Absolut.
Und ich meine, der hat richtig...
Spencer Tracy war der Vater, glaube ich.
Ja. In einer seiner letzten Rollen, meine ich. Und der hat, ich glaube, der war 7- oder 8-fach Oscar nominiert oder so. Der war richtig large bei den Oscars.
Ja.
Hab das nachgeguckt. Und ja, da jetzt das Remake, wo die im Endeffekt die Geschlechter vertauscht haben. Das ist hier so der Twist. Oder jetzt halt die neue Herangehensweise. Ansonsten ist das ein sehr ähnliches Ding. Weil das Problem, was hier aufgemacht wird, das ist im Grunde das Gleiche. Und jetzt aber natürlich echt in einer anderen Zeit. Weil das Original, das, boah, wann war denn der?
Also ich habe ihn gerade aufgerufen, um zu gucken, wann ich ihn gesehen habe. Gedreht wurde 67. Beziehungsweise Release war 1967, ja. Also waren die 60s. Das ist natürlich noch sehr prekär.
Ja, ja, und der ist jetzt halt von 2005.
Ja, das ist politisch nicht mehr ganz so brisant.
Naja, oder erst recht. Also, beziehungsweise halt das filmisch umzusetzen, wenn es dann größeres Bewusstsein in der Bevölkerung für gibt, weißt
ach
du?
Ach so, so dann siehst du das, ja.
Hast du ja auch ein bisschen mehr Druck.
Verantwortung, ja.
Sollte man meinen, also weiß ich nicht. Aber ich wollte den primär wegen Bernie Mac sehen, weil den Film kannte ich noch nicht und Bernie Mac ist ja leider auch schon tot. Und den feiere ich halt in der Regel. Eigentlich fast egal in was, finde den super. Ja, und deswegen habe ich dann das Drumherum irgendwie in Kauf genommen und habe mich da auf leichte Unterhaltung eingestellt. Das ist Guess Who. Regisseur Kevin Rodney Sullivan. 47 Credits, davon echt viel Fernsehen. Aber was auch von ihm ist, How Stella Got Her Groove Back. Kennst du den?
Nicht gesehen, ja, Angela Bassett war das.
Genau, ja. Ist auch wieder so einer dieser 90er-Filme, die so ein bisschen...
Waiting to Exhale und Co.
Ja, auch Poetic Justice und so, das war für mich alles irgendwie so ein Ding.
Frauenfilme.
Ja, so will ich es jetzt nicht nennen.
Chickflicks.
Aber da gab es schon, ja, so Love and Basketball und so. Ich habe schon auch einige davon gesehen und gut gefunden. Also jetzt gerade zum Beispiel Love and Basketball, mochte ich damals. Aber den hatte ich halt, den habe ich nie gesehen, aber...
Okay.
Der stammt halt von ihm und für Snowfall hat er jetzt viel Regie gemacht.
Ja.
Und dieser Justified-Ableger ist auch von ihm.
Ach cool, ja.
Ja. Also der hat jetzt echt im Fernsehen so sein Zuhause gefunden. Aber 2005 eben noch diesen Film gemacht. Autoren, eben basierend auf William Rose für Guess Who's Coming to Dinner, wie der alte damals hieß, 67, wofür er übrigens einen Oscar bekommen hat. Der war aber auch noch mehrfach Oscar nominiert. Der war für Ladykillers Oscar nominiert und für The Russians Are Coming, The Russians Are Coming, den wollte ich auch mal sehen.
Nie gehört.
Kennst du nicht?
Nee, glaube nicht. Aber okay. Hier wieder, wenn ich jetzt den deutschen Titel hören würde, vielleicht klang jetzt da. Aber das
sagt der Genevieve was? Weil für den war er auch noch Oscar nominiert.
Nee.
Der liegt aber noch weiter zurück, meine ich. Naja, jedenfalls haben das dann David Ron und Jay Sherrick, die primär zusammenschreiben. Zum Drehbuch verfasst, zusammen mit Peter Tolan. Von dem stammt die Serie Rescue Me, die auch recht prominent ist.
Mega.
Aber David Ron und Jay Sherrick, Alter, die haben echt nur harte Filme in ihrer Vita. Das ist richtig krass. Von denen stammt Norbit und Zookeeper und solche Filme.
Okay.
Also wirklich die seichtesten Comedies. Ja, deswegen also auf dem Papier so, so. Jetzt mal die Handlung. Im Fokus steht Theresa, das ist die Figur von Zoe Saldana. Und du hast ja neulich gesagt, bei irgendeinem Film, nie war sie, ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welches Wort.
Out of the Furnace. Bezaubernder.
Bezaubernder.
Habe ich, ich weiß nicht, ob ich das Wort benutzt habe, aber das fällt mir jetzt gerade
ein. Ja, okay. Ging auf jeden Fall in diese Richtung.
Du revidierst das jetzt.
Also, in dem Film finde ich das schon, wird das auf jeden Fall, jetzt, naja, ist, weiß ich nicht, kann man so, jetzt, so jetzt, oder so sehen, ja, aber.
Das ist eine gute, wie du sagst mal, ist ein guter Lackmustest zwischen uns beiden, weil die gefällt sie, wenn sie sich hier für ihre Eltern auftakelt.
Nee, im Gegenteil. Da gibt's da vorne eine Szene, wo die im weißen Feinripphemd mit Sweatpants rumrennt. Und ich dachte, perfekt.
Ja, aber so ist sie bei Out of the Furnace halt die ganze Zeit.
Nee.
Mit weißen Feinripp und blau.
Ja, das auch.
Arbeiterklasse und,
ja, ja. Aber halt so in so Chill-Klamotten, Alter, fand ich.
Okay.
Weit oben. Aber gut, ja, ist auch egal, ob jetzt Out of the Furnace oder Guess Who.
Die Oberflächen bei Nausien.
Ja, schlimm.
Ja, okay. Ja, ja, ist nicht cool.
Nicht cool.
Nee.
Einfach Oberflächlichkeit hier zu reduzieren.
Ja,
also überlassen wir quatschen über Filme.
Dass das nicht nur eine schöne Frau, sondern auch noch eine tolle Schauspielerin ist, das steht außer Frage. Ne?
Das die hat ja schon ein gutes Package, ja.
Wirklich einiges drauf. Und die ist jetzt schon seit einer ganzen Weile mit Simon zusammen. Simon ist die Figur von Ashton Kutcher. Mhm. Der arbeitet, ich glaube, ist an der Wall Street. Der ist auf jeden Fall ein Banker-Typ. Super clever und so ein Rising Star und auch bei so einem großen Unternehmen, da aber jetzt schon ein paar Jahre und es steht eigentlich eine Beförderung bevor und der Film steigt damit ein, dass er diese nicht bekommt und daraufhin mehr oder weniger im Affekt kündigt. Jetzt steht der Besuch bei den Eltern von Theresa an. Die haben nämlich eine Party zu ihrem Jahrestag, die wollen sich so ihr Eheversprechen neu geben, weil jetzt irgendwie 25 Jahre rum sind und anlässlich dazu soll eine Party stattfinden, wo das erneuert wird. Und da ist natürlich die Tochter inklusive Freund eingeladen und da die beiden mittlerweile verlobt sind, halten sie es für eine gute Idee. Primär Theresa hält das für eine gute Idee, dass die auf dieser Party ihre Verlobung bekannt geben. Quasi als Geschenk an die Eltern. Und denkt, das wird super. Ja, das große Problem bei der Sache ist, Theresa hat ihren Eltern nicht erzählt, dass Simon weiß es.
Mhm.
Und das wird unter anderem zum Problem.
The shit is real.
Weil natürlich hat Simon Theresa nicht erzählt, dass er gekündigt hat, weil in dem Moment, wo er nach der Kündigung nach Hause kommt, sie super happy ist, weil sie gerade wieder mit ihrem Vater gesprochen hat und der auch total heiß drauf ist, Simon kennenzulernen. Primär deswegen, weil der weiß, dass er einen guten Job hat. Und dazu kommt, dass ihr Vater, Percy Jones wird, das ist die Figur von Bernie Mac, dass der Steuerfahnder ist und dass sich deswegen mal kurz den Credit von Simon angeguckt hat, hat sich da eingelesen und gesehen, dass der halt keine Schulden hat und ein anständiger Typ ist, gut Geld verdient und so und deswegen da halt sehr viel Potenzial sieht, bis er erfährt, dass er weiß ist. Das ist dann nämlich primär für Percy halt ein Problem. Und der ist dann, das ist auch ziemlich so der Witz, den der ganze Film eigentlich ausmacht, der ist dann da halt so das Alpha-Männchen und muss natürlich seine Tochter beschützen und will Simon bei jeder Gelegenheit auf die Probe stellen und ist halt auch super assi zu dem und das ist so, ja, die Comedy, die den Film ausmacht. Dann gibt's natürlich noch eine Mutter, also Percy ist verheiratet mit Marilyn Jones, haben wir ja gesagt, da geht's ums Eheversprechen. Die wird gespielt von Judith Scott. Übrigens auch in Snowfall. Jetzt eine durchgehende Rolle.
Mhm. Dann habe ich sie bestimmt gesehen.
Ja. Ja, aber die hat auch schon eine Menge gemacht. 77 Credits. Flight Plan war sie auch dabei. Mit Jodie Foster. Und dann gibt's noch den Vater von den beiden. Also nicht von den beiden natürlich. Das ist ihr Vater. Wird gespielt von Hal Williams. Alter, der Typ ist Jahrgang 39, ne? Und dreht immer.
39?
Ja, und dreht immer noch. Das ist echt krass. Dann haben wir hier in einer kleinen Nebenrolle Nicole Sullivan. King of Queens Fans wissen, wer das ist.
Ja, die Dogsitterin.
Ja. Und dann gibt's noch einen Taxifahrer in einer Szene, der wird von Mike Epps gespielt. Allerdings uncredited. Aber das ist halt so der erste Witz, der so auf dieser Rassenschiene gefahren wird, weil er mit dem Taxi ankommt, aussteigt und von Percy empfangen wird und er natürlich davon ausgeht, dass der Taxifahrer der Freund ist. Weil er erst dazukommt, als die halt schon aus dem Taxi ausgestiegen sind.
Mhm.
Und er begrüßt halt Mike Epps als seinen zukünftigen Schwiegersohn. Und erzählt dann natürlich Ashton Kutcher, dass er das Gepäck rausbringen soll und zur Tür, weil er halt davon ausgeht, dass er der Taxifahrer ist und so. Haha. Ja. Also die Tagline, some in-laws were made to be broken, mag ja clever sein und beschreibt wahrscheinlich auch inhaltlich ziemlich gut, was hier geht, weil es halt, wie gesagt, nur darauf abzielt, dass Percy Simon die ganze Zeit irgendwie klein kriegen muss. Hm. Ist auch hier wieder der Vorteil, dass eben Bernie Mac mitspielt, dass Zoe Saldana mitspielt. Judith Scott macht es auch super. Und auch mit Ashton Kutcher konnte ich auch leben.
Also die Besetzung holt einiges raus.
Ja, ja, definitiv. Was, weil den hatten wir ja gerade noch in Dude, Where's My Car? Da ist er mir tierisch auf den Sack gegangen. Hm. Hier gab es schon auch Momente, wo ich dachte, ja gut, das ist halt fucking Ashton Kutcher so. Der ist für mich noch nie der größte Schauspieler gewesen.
Nee, das ist er nicht. Aber ich habe, glaube ich, weiß nicht, ob du die Folge jetzt auch gehört hast mit Alessandro, aber ich mag seine Romcoms tatsächlich aus der damaligen Zeit. So, da hat er ein paar Sachen rausgebracht, die ich echt cool finde.
Naja, und bei Romcoms ist ja wirklich immer ausschlaggebend, wie es mit der Chemie zwischen den beiden Protagonisten aussieht. Und also vielleicht ist es gar nicht möglich, mit Zoe Saldana keine Chemie zu haben, weiß ich nicht, aber das funktioniert, ja. Und das ist natürlich ein bisschen auf die 12, ne, so das ganze Ding, was Bernie Mac hier macht, also nicht wie er das spielt, sondern halt einfach auch schon, wie es geschrieben ist. Mhm. Und das geht dann auch damit los, dass relativ schnell noch vor der ersten Nacht in einem Gespräch das halt so eskaliert, dass der Vater dann sagt, also Percy sagt zu Simon so, du kannst nicht in meinem Haus schlafen, du musst ins Hotel. Hm. Und dann geht's darum, dem eine Bleibe zu finden, weil dann aber die ganze Stadt ausgebucht ist wegen irgendeiner Convention. Muss er dann im Keller übernachten und dann schläft aber halt Percy mit ihm in dem Bett, um zu kontrollieren, dass er nicht nachts irgendwo abhaut und so. Hm. Und das sind halt Sachen, wo du ja natürlich denkst, ey Leute, komm schon, das ist ein erwachsener Mann. Der will seine Tochter heiraten, Alter, du, also sein Haus, seine Regeln hin oder her, du lässt dich doch nicht fucking ausquartieren, Alter, was geht denn ab? Also welcher Typ macht das mit? Also es gibt da in Amerika irgendwie ungeschriebene Gesetze, dass man sich da so dermaßen verbiegen muss? Also ich meine, Alter, wenn du eingeladen bist, kannst du doch nicht plötzlich wieder ausquartiert werden, würde ich sagen, ja, alles klar, fuck you very much, so, tschüss.
Die ist erbost über diese unrealistische Handlung in dem Film, meine Tochter, kriegst du dich.
Ich sag halt nur, das sind halt immer so Punkte, wo sie es einem ein bisschen schwer machen, also da auch emotional mitzugehen, finde ich. Aber weil, also so eine Romcom hat dann ja trotzdem auch immer diese Komponente, wo du halt schon bei den Figuren sein sollst. Und ich meine, Zoe Saldana spielt es toll. Die hat da schon auch ein paar Szenen, wo die echt richtig was zeigen kann. Das macht sie echt gut. Mhm. Aber die ist ja auch gut. Und ein Großteil der anderen beteiligten Leute sind es ja auch. Also insofern kann man den schon machen, finde ich. Also ich habe nur wirklich schon weitaus schlechtere Filme gesehen. Der geht eine Stunde 45, die er wahrscheinlich auch nicht bräuchte. Und natürlich ist das auch wieder eine Handlung, wo du halt nahezu alles auf dich zukommen siehst, lange bevor es passiert. Was ich natürlich auch nicht immer geil finde.
Wer mag das schon?
Beziehungsweise nie. Oder so gut wie nie, ja. Ja, und ursprünglich war Harold Ramis angefragt, hier Regie zu führen. Der hat das aber abgelehnt und so ist es dann Kevin Rodney Sullivan geworden, der dann auch in einem Interview gesagt hat, sein Grund für diesen Film zu machen, dass er eine Tochter hat, die 12,5 ist und dass er sich sicher ist, dass die halt auch irgendwann mit irgendjemandem, ich fasse das jetzt mal diplomatisch zusammen, halt mit irgendjemandem ankommt, der ihr nicht passt. Und dass es dann bestimmt nicht verkehrt ist, wenn er sich so diesem Problem schon mal filmisch gewidmet hat, um das, bevor es dann an seiner Tochter auslässt. Ja. Können wir alle nicht nachvollziehen, weil wir keine Töchter haben. Aber, also, ist wahrscheinlich denkbar, ne, dass das komisch sein muss.
Wahrscheinlich schon, ja.
Tochter ist und dann kommt die mit irgendeinem Typen an und denkst dir nur so, oh Gott, was ist das für ein Cake? Oder? Also klar, ja, ist das irgendwie wichtig, dass das ein Typ ist, mit dem du auch irgendwie was anfangen kannst. Mhm. Also denke ich mir zumindest. Naja. Ja, und das ist Guess Who? Meine Tochter kriegst du nicht. 35 Millionen hat das Ding gekostet und wenig überraschend hat das funktioniert. Über 103 Millionen sind es geworden im Kino. Das ist halt wahrscheinlich, du würdest es als den klassischen Date-Movie bezeichnen.
kein gutes Date.
Meinst du, das ist kein guter Film für ein Date?
Ich habe gerade mal aufgerufen, wie viel ich dem überhaupt gegeben habe und offensichtlich wäre ich eher schlecht gelaunt aus diesem Date rausgegangen.
Naja.
Ja.
Bei wie viel waren es denn?
Na, bei Letterboxd war es ein Stern, also werden wohl 2 Punkte gewesen sein. Insofern fand ich hier nicht besonders viel lustig.
Okay.
Zumindest habe ich ein T-Shirt gekriegt. Das ist wahrscheinlich das Positivste, was ich jetzt rausziehen kann, aber ansonsten scheine ich den schon sehr daneben gefunden zu haben.
Ja.
Im Gegensatz zum Original, da war ich bei 7,5 und da habe ich den auch 2012 oder 11 habe ich hier gerade gesehen.
Ach, dann hast du den ersten
Da habe ich den auch zum ersten Mal gesehen. Ich kannte den gar nicht aus meiner Kindheit.
Okay.
Und der war um einiges charmanter.
Mhm. Ja, das steht außer Frage.
Mhm. Da sind wir uns einig.
Okay. Dann Zahlen. 5,9 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 49. Letterboxd 2,6. Und jetzt der Guess.
Aber vereinzelt konntest du schon mit dem Film irgendwie... Ach,
jetzt kommen noch die Fragen, ja?
Naja,
nachdem ich jetzt schon Punkte folge. Du haust immer raus, hast du noch Fragen und jetzt kommen die Fragen.
Du hast mich ja nicht gefragt, ob ich noch Fragen habe. Da geht's ja schon los, ja. Ich erkundige mich ja noch nach deinem Wohlergehen und du...
Du erkundigst dich nach meinem Wohlergehen?
Du stellst mich ja vor vollendete Tatsachen.
Aha. Ja, frag.
Ja, wie du mal so schön fragst, warst du kurzweilig? Bist du da gut durchgekommen?
Mhm.
Schon.
Ich habe vorhin gesagt, dass er eine Stunde 45 geht, die er nicht gebraucht hätte. Also aufmerksame Zuhörer haben erkannt, dass der nicht ohne Längen auskam.
Das habe ich schon mitbekommen. Aber was ich meine ist, allgemein, ob du hier einigermaßen durchgekommen bist. Deine Meinung kam nicht so richtig rüber, wie du ihn fandest.
Okay. Wo warst du die letzten 10 Minuten?
Okay.
Ich habe gesagt, den kann man schon machen. Und natürlich ist das kein Highlight, Alter. Also das hast du ja mitbekommen, dass das kein geiler Film ist.
Das habe ich schon mitbekommen, ja.
Ja. Gut, und auch hier gibt's halt wieder den Faktor, dass ein paar Schauspieler dabei sind, die das Ganze sehr viel erträglicher machen.
Mhm. Die Range in meinem Kopf ist einfach ein bisschen größer gerade als bei anderen Filmen.
Mhm.
Aber gut, ich versuche mal mein Glück. Und sag 5,5.
Immerhin, nah dran, sind 5.
5, okay.
Geht doch.
Geschmeidige 3 Punkte Diskrepanz zwischen uns, also konntest du ihm dann einiges mehr abgewinnen als ich.
Ja, anscheinend. Aber ich habe ihn ja auch nicht im Kino gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich da wahrscheinlich auch in der Ecke genervter gewesen wäre.
Das ist wahr.
Wobei, auch da wahrscheinlich wieder stark abhängig davon, mit wem du den Film guckst. Ne? Das ist wahrscheinlich schon eher so ein Date-Movie, als jetzt den mit seinen Atzen zu gucken und dann...
Ja gut, also bei der Sneak Preview kannst du bei 95% aller Fälle von ausgehen, dass Classic Dave neben dir saß.
Ja, eben. Das ist dann unter Umständen...
kann förderlich sein für den Film, aber manchmal auch nicht.
Wie stehst du denn zu Bernie Mac?
Also, ich mag Bernie Mac, ja klar.
Hast du dir früher auch so seine Stand-Up-Sachen reingezogen?
Nee, davon habe ich leider nicht viel gesehen. Also habe ich
Musst du mal machen, gedacht. Das ist geil.
Ich muss auch die Dings, ich habe noch nie hier Raw und so gesehen.
Delirious, nicht.
Alle nicht gesehen, krass. Die Murphy-Stand-Ups. Die so
witzig, Alter.
Die will ich mir unbedingt mal angucken, aber seitdem, da bin ich echt hinterher, was diese Stand-Up-Geschichten angeht. Nicht viel geguckt, nicht mal die wirklich gefeiert sind. Richard Pryor auch noch nichts gesehen von seinem Stand-Up.
Ja, da habe ich auch weniger als von anderen gesehen.
Mhm.
Aber Bernie Mac war für mich so in den 90ern.
Ja, schon eine gute Erscheinung, ja.
Gutes Highlight, der Typ.
Konntest auch nicht um ihn herum, bist doch nicht um ihn herum gekommen, so als Hip-Hop-Fan und so.
Ja, eben das auch. Eben. Hier, Def Comedy Jam.
Mhm.
War ja auch am Start und so. Ja, ist auch echt schade, dass der schon tot ist.
Ja, das war auch viel zu früh.
Ja.
Das stimmt.
Alright.
So. Nach diesen 4 Rezensionen können wir, glaube ich, sagen, dass wir zum Highlight dieser Episode kommen.
Mhm.
Zumindest der Film, den wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben.
Ja, oder wahrscheinlich auch gesehen.
Wahrscheinlich auch gesehen, ja. Ist schon.
Das war für uns wahrscheinlich ein großes Ding, ja. Auch keine Erstsichtung.
Nee, war es nicht.
Ja, dann dürfen wir erstmal raten. Es geht um 12 Monkeys.
Ja, 12 Monkeys, Grüße an Kitty. Das ist dein Auftragsfilm für diesen Monat, den, bringen wir jetzt. Wer fängt an?
Aktuell ist unentschieden.
Soll ich mal machen, dass du nicht immer sagst, ich schick dich vor.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, wo ich dich sehe. Das war aber auch wieder so ein Ding, wo ich die Range relativ groß einstufe.
Ja.
Was es da sein kann.
Ich muss zugeben, ich sehe dich im oberen Drittel, so viel kann ich verraten, aber da gibt es natürlich auch eine gewisse Spanne und ich habe mich dann irgendwie auf die 9,5 eingeschossen.
9,5? Mhm. Okay. Ja, ich bin bei 8,5 gelandet.
Okay.
Hab Angst, dass das zu niedrig ist, aber...
Das werden wir sehen.
Ja.
12 Monkeys von Terry Gilliam. Jetzt von uns. Rezensiert. Wie lange ist die letzte Sichtung bei dir her?
Ich würde sagen Anfang 2000er.
Das kommt hin. Das ist bei mir sehr ähnlich. Ich muss echt zugeben, dass ich unter anderem habe ich, also außerhalb dieser psychiatrischen Anstalt die Momente und so ein bisschen so die Anfänge, an die zweite Hälfte, da hatte ich echt krasse Lücken. Also da waren viele Sachen, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, die jetzt für mich fast schon wie eine Neusichtung waren.
Wow, okay, das war auch erst dein zweites Mal jetzt, oder wie?
Nee, eventuell war es das dritte Mal. Also zweites oder drittes Mal habe ich den gesehen, nicht allzu häufig.
Hm.
Aber ja, du weißt ja, ich bin auch nicht so der krasse Rewatcher.
Ja, ja, aber ich habe den gerade so um die Zeit, als der rauskam, habe ich den echt ein paar Mal gesehen.
Hm. Ja, ich habe damals Filme in einer häufigeren Schlagzahl gesehen, aber nicht so wie andere, die irgendwie Filme gefeiert haben und dann jede Woche den geguckt haben, sondern selbst Filme, die ich wirklich liebte, habe ich dann viermal oder so gesehen oder fünfmal vielleicht, aber nicht allzu häufig.
Ja gut, gibt bei mir auch nicht viele Filme, die ich öfter als fünfmal gesehen habe.
Mhm.
Aber der, ja wahrscheinlich also vier mindestens, eher fünfmal bestimmt. Mochte den früher sehr.
Ich weiß, dass es damals so ein Wendepunkt war, wie ich Brad Pitt gesehen habe, weil der war ja auch so ein Pretty Boy, war es in irgendwelchen Filmen, Legende der Leidenschaft und Co. Interview mit einem Vampir und jetzt hat er den gemacht und dann habe ich gesagt, okay, das war noch vor Snatch und diesen ganzen Film, wo er erst recht komplett
Ja, wobei zwischen Interview mit einem Vampir und dem war ja nicht allzu viel Zeit.
Nee, da war nicht allzu viel Zeit, aber da waren schon mehrere Filme, hier Joe Black war auch davor, oder?
Der war danach.
Ach, der war danach.
Ja, ja.
Okay, gut, da ist er wieder in sein altes Muster verfallen.
Ja.
Aber war schon so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, der kann ja doch was.
Ja, ja. Ging mir sehr ähnlich. Ich hab das auch, fand das sehr inspirierend, was der hier gespielt hat.
Und ich glaube, Bruce Willis fanden wir alle cool in den 90ern, oder?
Ja. Habe ich aber da auch schon als eine sehr andere Rolle wahrgenommen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Wichtige an 12 Monkeys. Es ist halt kein Bruce Willis-Film, wenn man das mal so titulieren möchte.
Ist es nicht.
Weil bis dahin hat Bruce Willis halt natürlich ganz groß mit Stirb langsam angefangen, aber dann halt wirklich so klassische Bruce Willis-Filme gemacht.
Alles so Vehikel, ja.
Ja, wo es primär darum ging, dass er die Hauptrolle spielt und dann war es halt in der Regel irgendein Actionfilm.
Weil Leute sind ins Kino gegangen, weil Bruce Willis halt auf dem Plakat steht, richtig. Da war scheißegal, was für ein Film das war.
Ja.
Und das wollte Terry Gilliam hier nicht haben und deswegen hat er ihm auch eine Liste, glaube ich, gemacht mit seinen Maniorismen oder Sachen, für die er halt bekannt ist in seinen Filmen, die er hier auf jeden Fall nicht machen soll oder die er hier nicht umsetzen soll und das fand ich schon ganz witzig.
Hm. Ja, aber es war andersrum ja auch so, dass Bruce Willis tierisch Bock hatte, mit ihm zu arbeiten und die haben hier ja auch alle für einen Bruchteil ihrer Gage gearbeitet, weil die mit dem Budget ja wirklich haushalten mussten.
Ja.
Also der Film hat 29 Millionen gekostet und das war für Terry Gilliam schon ein spannendes Ding, weil das im Grunde so sein, also er sagt selber, dass er da so halt plötzlich jetzt so ein Hollywood-Regisseur geworden ist, als was er sich davor nicht gesehen hat. Und ist hier natürlich auch so ein Ding für ihn, ganz anderes Arbeiten, weil er hier halt nichts mit dem Drehbuch am Hut hatte.
Stimmt, ja. Ist auch ungewöhnlich.
Er war hier ein Auftragsregisseur und das ist natürlich schon, wenn man so seine Filme von davor bedenkt, was ganz anderes. Dann kommt dazu, dass die Studios, die diesen Film gemacht haben, Universal, eben auch Brazil damals rausgebracht haben und den damals aber halt so zerschnitten haben, dass das für Terry Gilliam dann ein Kampf war, dass Brazil überhaupt so rauskommt, wie er sich das vorstellt.
Da haben ja die Oscars geholfen, dass sie danach gesagt haben, okay, jetzt mach deine Version.
Und ja, deswegen war der das traumatisiert durch diese Prozesse, ging der dann an 12 Monkeys ein bisschen anders ran. Und spannend daran finde ich auch, dass der dann schon direkt im Vorfeld gesagt hat, er beauftragt so eine Doku-Crew, dass die begleiten, was passiert so im Vorfeld, Pre-Production, Production und Post, dass sie den kompletten Prozess irgendwie auch filmisch festhalten, weil er sagt, dann gibt's zumindest Zeugen, wenn da wieder sowas abläuft wie bei Brazil.
Mhm.
Und so ist eine Doku entstanden, die ich mir auch noch angeguckt habe. wo es um die Dreharbeiten oder wo es so eigentlich um den kompletten Werdegang von 12 Monkeys geht. Sehr interessant, echt definitiv empfehlenswert. Wer, ja. wer den Film mag, sollte sich das angucken, finde ich.
Auf jeden Fall, guter Tipp.
The Hamster Factor heißt das Ding and Other Tales of 12 Monkeys oder so.
Ja.
Ja.
Findet ihr auf YouTube.
Ja. Könnt ihr euch angucken und ist echt sehenswert. Da kommen auch alle eigentlich zu Wort. Also Terry Gilliam extrem so, der begleitet halt da oder leitet da komplett durch und dann auch sämtliche Autoren und Produzenten, eigentlich aus allen Departments, Leute, die da beteiligt waren. Und das ist schon auch spannend zu sehen, was,
die ist schon nah dran, ja.
Ey, was Terry Gilliam da auch für Höhen und Tiefen durchlebt. Ne? Also wie krass, was das da, erkennt man auch, finde ich, ganz gut, was das für ein fucking Kampf ist, ansatzweise den Film rauszubringen, den du dir vorstellst.
Ja, definitiv.
Also wie viele Faktoren damit reinspielen und ständig musst du diskutieren mit Leuten und verhandeln und Kompromisse eingehen und.
Und er ist halt schon ein Künstler, er ist halt so ein exzentrischer Typ, weißt du, und dann hast du dieses Studiosystem und das, dass man sich da in die Haare kriegt, irgendwie, das beißt sich natürlich und.
Ja, ja, weil diese Maschinerie natürlich auch eine gewisse Effizienz voraussetzt und er da halt stellenweise wirklich wahnsinnig uneffizient ist. Also dieses Ding, warum dann diese Doku auch The Hamster Factor heißt, das ist ein, es gab ein zentrales Ding, wobei es eben überhaupt nicht zentral war, das ist ja die Krux, sondern es gab einen Shot, der eigentlich super easy ist, den man in 5 Minuten hätte abfrühstücken können. Das ist eine totale von dem Shot, wo Bruce Willis auf dem Stuhl sitzend sich was spritzt, beziehungsweise sich selbst Blut abnimmt. Und nebendran, echt fast schon im Off, also wirklich im Hintergrund, siehst du durch eine Scheibe so, ein Hamsterrad, wo ein Hamster drin ist.
Ja.
Und dieser Hamster sollte halt dann im Shot laufen, sodass sich das Rad bewegt.
Wollte der Hamster aber nicht.
Wollte er nicht. Und anstatt drauf zu scheißen, ging es den ganzen Tag rum. Und das war wirklich ein Shot, der in 5 Minuten hätte passieren sollen. Da haben die den ganzen Tag dran rumgedoktert. Und so ist dieser Begriff entstanden. Und so wurde dann zukünftig alles, was halt irgendwie so Detailliebe angeht und tierisch auffällt, wurde dann eben als Hamster Factor bezeichnet. Weil Terry Gilliam da halt schon fast schon manisch irgendwie das nicht loslassen kann. Und sich dann halt auch, sagt er selber, sein Blickwinkel verschiebt sich dann auch komplett auf dieses eigentlich unwichtige Ding.
Ja, ja.
Alle und dann verliert er halt den ganzen gesagt, Film
ja,
gut, komm, aus dem Augen.
Drauf, machen wir weiter.
Naja, naja, gut, es gibt leider eine Menge Regisseure, die dann plötzlich so an einer Sache festgebissen da nicht loslassen wollen.
Klar.
Und das kann halt tierisch den Prozess aufhalten und hat es hier halt auch. Und das hat dann eben, es zieht halt Kreise und das ist in der Doku schon echt auch spannend aufgedröselt. Kriegt man recht gut, ein recht gutes Gespür für diesen Prozess, finde ich.
Mhm. Er ist ja dann auch, hat er auch einen Reitunfall während der Dreharbeiten, oder ist er grün und blau irgendwie zu diesen Dreharbeiten?
Richtig übel, ja.
Und wie er dann gesagt hat, so, ja, irgendwie hat er dann, jetzt ist er so durcheinander und so demoliert, dass er irgendwie diesen, den Kern des Films nicht so aus dem Fokus verloren hat.
Ja.
Und die drehen jetzt mal irgendwie so Szene nach Szene, aber so richtig versteht er nicht mehr, worum es geht und so. Hm. Und ich auch dachte, Alter, wenn das dein Regisseur irgendwie die Kamera sagt, so, dann, sind das schon mal Red Flags ohne Ende.
Ja. Ja, und dann auch Auseinandersetzungen mit der Crew.
Hm.
Weil die nicht alle mit der gleichen Leidenschaft unterwegs waren, respektive er sagt, weil bei vielen halt so die Angst dominiert.
Mhm.
Dass er sagt, dass in Hollywood halt so eine krasse Angst umgeht und das, ich glaube zu wissen, was er meint, ne? Weil wenn du dann eben auch so siehst, wie die Leute halt versuchen, die Dinge zu rechtfertigen, weil es dann natürlich auch darum geht, dass das nicht mehr kosten darf als geplant und dass es nicht länger dauern darf als geplant, weil das wieder Kosten verursacht und. Und dass die Leute halt immer Schiss haben, dass wenn jetzt die irgendeine Entscheidung treffen, die Leute über ihnen irgendwie nicht zufrieden stellt, dass dann halt ihr Job gefährdet ist und so weiter und dass mit der Angst halt einfach die Kreativität gekillt wird. Und wie du schon gesagt hast, er als halt Künstler oder recht, naja, Typ, der halt nicht in diesen Strukturen arbeitet sonst, er bezeichnet sich ja schon eben als Kunstfilmemacher und vor allem halt Europäer. Das ist das Wichtige.
Ja, und hat ja die 2 größten amerikanischen Stars der damaligen Zeit irgendwie vor der Kamera mitunter.
Da kollidierte schon einiges und das ist schon spannend und das kann man eben gut in dieser Doku nachgucken, ja.
Ja, ich habe auch mal hier, glaube ich, die Doku empfohlen zu dem Don Quixote-Film, wo es ja, die sich ja ewig hingezogen hat und wo er dann auch 300 Mal vorm Nervenzusammenbruch stand und die Kamera ist halt die ganze Zeit bei ihm dicht dran, wenn er halt irgendwie verhandelt mit den Studios und so. Das ist eine mega interessante Doku übers Film. Also ich,
ich fand die super. Unbedingt will ich die sehen, ja.
Das geht in eine ähnliche Richtung.
Ja, zumal das Projekt ja eben auch so ein jahrelanges Ding war. Ne?
Ja, das war ein Hustle.
Naja, und hier war halt unmittelbar davor Münchhausen, der gefloppt ist ohne Ende. Mhm. Und deswegen war das Budget hier eben stark beschränkt auf diese 29 Millionen. Und jetzt hast du es gerade schon erwähnt, dass hier die Leute halt echt Stars waren und deswegen mussten die für sehr viel weniger Geld arbeiten. Aber das Schöne ist, dass vor allem durch Brazil Terry Gilliam natürlich auch einen Stand hatte, mhm, wo die Leute Bock hatten, mit ihm zu arbeiten und deswegen halt weniger Geld akzeptiert haben.
Ja, war ein Name.
Mhm. Ja, okay, jetzt sollen wir mal erzählen, was hier geht.
Das können wir mal machen. Hm. Für diejenigen, die 12 Monkeys noch nicht gesehen haben.
Ja, ich bin mal gespannt, ob man das verständlich wiedergeben kann.
Ich denke mal schon.
Okay. Wir sind die Haupthandlung. Nee, das ist eigentlich Quatsch. Aber es geht schon los. Ja, die Zeitebenen. Es gibt hier verschiedene Zeitebenen. Es geht los im Jahr 2035. Da ist James Cole, das ist unsere Hauptfigur, gespielt von Bruce Willis, inhaftiert. Und da werden immer wieder sogenannte Freiwillige rausgepickt. Man kann sich das nicht aussuchen, aber die werden dann ausgepickt, um in der Zeit zurückgeschickt zu werden. Weil,
ja, was? Da kommst du noch zu, okay.
Also, ja, ja. Weil, das ist das Wichtigste, die Prämisse, es gab in den 90ern den Ausbruch eines Virus oder von mehreren Viren, gab eine weltweite Pandemie, 5 Milliarden Menschen sind gestorben, nahezu komplette Menschheit wurde ausgerottet und die, die übrig geblieben sind, leben primär unterirdisch, weil eben auf der Erde alles wahrscheinlich noch verseucht ist.
Ja, die Erdoberfläche ist nicht mehr bewohnbar.
Und deswegen ist oben einfach Wasteland und unterirdisch spielt sich da das meiste ab. Und da
außer die Tiere.
Ja, ja.
Also ja, und vereinzelt schon, aber Tiere haben sich da.
Und das ist dann eben das, wofür die erstmal die Freiwilligen werden da auch rausgepickt, um auf der Oberfläche in einem Anzug verpackt Samples einzusammeln. Also sie müssen also Proben nehmen von irgendwelchen Tieren oder eben, um das dann unterirdisch wieder untersucht werden kann, ob es noch infiziert ist und so weiter. Also die Gefangenen, die werden dafür alles Mögliche, müssen die da herhalten. Und so landet dann eben James Cole auch auf einem in einer Apparatur, wo er in der Zeit zurückgeschickt wird. Und der Plan war eigentlich, ins Jahr 96 geschickt zu werden, um rauszufinden, wie dieser Virusstrang aussieht. Also es ging darum, möglichst nah an das Virus ranzukommen, an das Ursprungsvirus, deswegen diese Zeitreise. Mhm. Und um so eben eventuell was verhindern zu können oder respektive in der Gegenwart dann was verbessern zu können, wird dann aber fälschlicherweise ins Jahr 1990 zurückgeschickt. Und da dann auch relativ schnell inhaftiert, psychologisch untersucht, daraufhin in eine Anstalt gesteckt. Und da trifft er dann auf Brad Pitt. Der ist da auch einer der Patienten und sehr offensichtlich manisch unterwegs. Der ist jedenfalls ziemlich aufgedreht und erklärt dann James Cole und also die Umgebung halt, erzählt ihm, was da abgeht in dieser Anstalt. Naja, und er wird dann weggesperrt und verschwindet dann da aber ganz auf wundersame Weise, weil er halt wieder zurück in die Gegenwart geholt wird, da dann Feedback geben muss über die Dinge, die er gefunden hat. Und im Jahr 1990 ist er dann halt der mysteriöse Fall, der einfach den Houdini gemacht hat. Dann taucht er im Jahr 96 wieder auf, weil so nach einem Umweg über den Ersten Weltkrieg schicken sie ihn dann tatsächlich endlich mal nach 96. Und da trifft er dann die Psychologin, die ihn 90 schon untersucht hat, wieder, nimmt mit der näheren Kontakt auf, nimmt die im Endeffekt als Geisel und fährt dann mit ihr nach Philadelphia. Und so beginnt das Verhältnis zwischen den beiden sich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Und das Ganze ist immer wieder unterschnitten mit Traumsequenzen, die wir sehen, wo wir einen Jungen am Flughafen sehen und da eine Situation vonstatten geht, die offensichtlichen Bezug zu unseren Hauptfiguren hat. So viel würde ich, glaube ich, erzählen. Oder wie weit würdest du da noch gehen? Ach so, ja gut, jetzt haben wir im Endeffekt den Titel gar nicht mit eingebaut. Also, es gibt in 96 dann so eine Aktivistengruppierung, das ist The Army of the 12 Monkeys. Mhm. Und im Jahr 2035 geht man davon aus, dass die verantwortlich waren für die Verbreitung des Virus. Und deswegen gilt es, die ausfindig zu machen.
Ja, da steckt auch ein Herr mit drin. Na ja, gut, verrat man nicht.
Ja, die Psychiaterin, die wird gespielt von Madeleine Stowe. Auch eine, die ich neulich erst hatte.
Mhm.
Bei Herrn Altman.
Wo wir gerade Zoe Saldana haben. Auch eine sehr schöne Person aus den 90er Jahren, wie ich finde.
Mhm.
Bereichert auch jeden Film nochmal optisch.
Ja, und auch schauspielerisch.
Ja, die ist toll.
Ja. Zumal halt diese Beziehung zwischen eben Dr. Catherine Reilly und James Cole hier enorm wichtig ist.
Mhm.
Weil er natürlich nach dieser Zeitreise gehen die halt erstmal davon aus, dass er irgendeinen psychischen Schaden hat.
Ja, damit spielt der Film natürlich auch, dass du nicht weißt, okay, was ist hier jetzt genau in seinem Kopf und was passiert hier wirklich so, weißt du? Also,
ja, genau.
Weil hier ist natürlich wieder Terry Gilliam in seinem Element, weil durch die Fischaugenoptik und die Kamera halt so Dutch Angles und alles sehr wirr und alles sehr nah dran teilweise. Das ist Match Made in Heaven, die Story und die Locations von dem Film und seine Art, Filme zu drehen. Und
seine Handschrift, ja.
Seine Handschrift ist passiert.
Und vor allem auch diese Steampunk-Optik, mit der das Jahr 2035 erzählt wird und auch wie die 90er dargestellt werden. Er hat da halt einfach irgendwie eine Handschrift und einen Look, den du sofort wiedererkennst. Und auch wenn die hier, und vielleicht ist das jetzt auch hier wieder das Geile, dass die notgedrungen durch das begrenzte Budget Dinge finden mussten, die da reinpassen, dass die dann eben alte Fabriken genommen haben, wo sie hier diese Zeitmaschine erzählen oder dass die dann auf irgendwelchen Flohmärkten oder Schrottplätzen rumgerannt sind, um sich Teile zu suchen und daraus irgendwelche Dinge zu bauen, dass das eben, dass dieses Futuristische, was hier erzählt wird, in so einer Steampunk-Optik daherkommt, die halt krass kombiniert ist mit Teilen aus einer Zeit, die für uns schon eine krasse Vergangenheit sind.
Mhm.
Und da, das ist ja, war ja bei Brazil auch speziell und
total.
Hier hat der halt auch einen Look gefunden, der hat sich bei mir damals so eingebrannt. Fand es so krass, also der Look des ganzen Films, weil das hat immer dieses dreckige, Bruce Willis sieht immer aus, als würde er übelst stinken und halt ist immer irgendwie auch verdreckt, ne, weil diese Zukunft, wie sie dargestellt wird, nicht nur bei den Häftlingen, sondern ist ja nichts irgendwie sauber aufgeräumt oder sonst was, ist ja alles immer so düster, dreckig, versifft.
Klar, die haben ja nicht mal eine Bleibe irgendwie, sondern werden da so gehalten wie Hühner auf jeden Fall, duschen, werden kurz abgeduscht und das war's und so, wieder in die gleichen Klamotten rein und so.
Ja, aber auch da, weißt du, dieses Kühle, was wie die Welt erzählt wird, ist überall Metall, überall Fliesen.
Ja.
Also weißt du, es ist nicht so eine Terminator-Zukunft, sondern es ist halt dieses
runtergekommen.
Ja, aber es ist irgendwie so eine Kombination aus so für uns alten Dingen, aber eben auch futuristisch gemacht, weil so ein bisschen in einen anderen Kontext gesetzt ist. Irgendwie, weiß ich nicht, ist schwer in Worte zu fassen.
Ja, ja, ist ein cooles Setting auf jeden Fall, da sind wir uns einig. Sieht schon geil aus.
Mhm.
Finde ich auch.
Ja. Und das, was du gesagt hast, dass der Film stark damit spielt, dass du als Zuschauer dir nicht sicher sein kannst, eigentlich wahrscheinlich bis sehr weit im Film, kannst du dir nicht sicher sein, ist er jetzt einfach wirklich manisch und die Zukunft, die wir sehen, ist einfach seine Vision? Hält er sich einfach für einen fucking Zeitreisenden? Aber es gibt da natürlich auch eine Menge, was dagegen spricht, weil wenn er dann eben auf diese mysteriöse Weise verschwindet aus der Einzelzelle, denkt man sich natürlich, ja gut, also wenn er manisch wäre, wie zu Hölle hat er das gemacht?
Aber du denkst über diese Momente nach und über diese Szenen zwangsläufig.
Und das ist halt dieses, ja, der Film regt dich halt zum Nachdenken an. Das ist übrigens auch sehr schön, aber ich glaube, du meinst, da bist du nicht hingekommen. In der Doku gibt es eben auch einen Part, wo es dann an Testscreenings geht und um die Feedbackbögen und was auf diesen Feedbackbögen, auf den Vordrucken, was da an Worten und Attributen aufgeführt wird. Und er liest das halt so vor und lacht sich halt stellenweise kaputt. Also dann heißt so, kannst sagen, there were no likable characters. Oder the main characters weren't likable. Und er guckt nur so in die Kamera und sagt, hey, who wants them to be likable? So, warum ist das zur Hölle eine gute Idee? Also wer braucht likable main characters, weißt du? Und das sagt halt dann auch sehr viel, zum einen eben über diese Industrie in Hollywood aus, wie das halt normalerweise gehandhabt wird und wie wichtig so ein Testscreening ist für die Größe vom Release und was dann das Studio schlussendlich damit macht und wie solche Vordrucke also was da eben draufsteht und was du ankreuzen kannst und was dann eben auch so an Feedback kommt.
Ja.
Also musst du auf jeden Fall noch zu Ende gucken, weil das ist
ja, ja, echt abgefahren. Ja, ja, die letzte halbe Stunde habe ich nicht geschafft, deswegen, die fehlt mir noch, aber die gucke ich natürlich noch zu Ende. Ja. Sehr interessant, die Doku, also die Empfehlung kann ich zurückgeben. Gerade ja, in Kombination mit dem Film müsst ihr euch die unbedingt angucken.
Ja, weil dann natürlich wieder die Diskussion losging, ja fuck, muss ich das Ding jetzt wieder komplett umschneiden und einen anderen Film draus machen, damit dieses Testpublikum zufrieden ist, und dann rätseln die halt darüber, ob inwiefern man das überhaupt ernst nehmen muss, und das war ja der Deal mit den Studios, war ja für Terry Gilliam ganz wichtig, dass er Final Cut hat bei dem Ding, also nur dann macht das.
Ja.
Und dann kommt er aber ins Hadern, und das, wie das alles da mit reinspielt und was das eben auch psychisch für ein Abfuck ist, die ganze Zeit dieses Zweifeln und der Druck, der da drauf ist. Und das Schöne ist, das finde ich so geil, Alter, der ganze Stress, das hat sich halt bezahlt gemacht, dass er seine Vision, also dass er daran festgehalten hat und die durchgeboxt hat, weil es hätte 1000 Möglichkeiten gegeben, da irgendwo abzubiegen und dann was zu machen, wo die Studios eher happy mit wären.
Naja, verbiegt sich nicht, das muss man ihm lassen.
Und er hatte da eine Vision, und obwohl es nicht sein Drehbuch ist, wusste er, was er da für einen Film machen möchte. Und das hat sich gelohnt, weil es sind halt über 168 Millionen, fast 169 Millionen geworden im Kino. Und der war in jedem Land, in dem er rausgekommen ist, in seiner ersten Woche auf Platz 1. Also,
ja, ist krass.
Das Ding hat funktioniert.
Terry Gilliam hat nicht nur Hits gelandet, kommerziell gesehen, aber das war einer.
Ja. Ach, siehst du, scheiße, das wollte ich noch nachgucken, was so sein erfolgreichster war, weil der könnte ja schon auch dazu zählen.
Mhm.
Oder?
Ja, möglich wär's. Ich kann mich gar nicht mehr an König der Fische erinnern. War das ein Erfolg?
Weiß ich gerade nämlich auch nicht, aber ich meine schon.
Mal überlegt noch irgendwie, das zu rekapitulieren, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das eine Plusrechnung war.
Ja. Ich guck mal parallel nach.
Mach mal. Während du nachguckst, erwähne ich mal noch zwei, drei Namen aus der Besetzung, die man noch kennen könnte. Teilweise in sehr kleinen Rollen, aber David Morse ist ein Begriff. Dann haben wir noch Christopher Meloni in einer kleinen Rolle, und Christopher Plummer spielt hier noch mit. Also das sind auf jeden Fall drei Schauspieler, die man hier noch kennen könnte.
Mhm. So, ich habe es gefunden.
Na?
Das ist tatsächlich sein erfolgreichster Film.
Ist sein erfolgreichster.
Ja.
Ja.
Und zwar mit Abstand. Weil ja, der nächste ist Brothers Grimm mit 105 Millionen weltweit.
Okay, krass.
Und dann der nächste mit 64, und ja, dann...
Da werden die Margen schon mal kleiner.
Ja, ja. Also Fisher King hatte, und da gibt's aber, anscheinend hatte der nur in den USA einen Kino-Release, oder zumindest ist das hier so aufgelistet.
Was?
Der kommt auf knapp 42 Millionen.
Kann mir nicht vorstellen, dass der in Deutschland nicht im Kino lief.
Glaube ich auch nicht. Aber ist jetzt halt hier nicht aufgelistet.
Okay.
Ja, aber nee, also 12 Monkeys ist dann schon sein erfolgreichster. Boah, Tideland war ein harter Flop, ey. Aber klar. Naja, also wie schon gesagt hast, weit entfernt davon, nur Hits gemacht zu haben, und
ja, Hit or Miss.
Aber halt ein spezieller Typ, und so speziell, dass eben viele Schauspieler Bock haben, mit dem zu arbeiten.
Das ist es, ja. Kannst du wahrscheinlich auch nachvollziehen.
Total. Ja, also auch wenn, in der Doku sieht man ja auch ein bisschen was über seine Schauspielerführung, und das, da dachte ich schon auch so, Mann, es ist halt...
Manchmal sehr emotional. Und
nein, vor allem halt null produktiv, weißt du, weil er dann zu Bruce Willis sagt, ja, es war irgendwie flat. Und es muss mehr... Ja, es war irgendwie flat. Und dann denke ich mir so, ja, dann sag doch, was es stattdessen sein muss, weißt du, also, aber er kann halt das
kann
auch nicht immer in Worte fassen, was er sagen möchte, und das ist, kann halt nerven als Schauspieler, wenn du da jemanden hast, der das nicht artikuliert bekommt, was er meint, ey, Alter.
Und wir haben Brad Pitt erwähnt, dass der Schauspieler hier krass war. Bruce Willis hat ihn auch richtig gut gespielt.
Ja, Mann. Ja,
muss man mal sagen.
Aber ist auch echt die Regie.
Ja, ja. Aber so diese, also so kennt man ihn auch nicht, so diese Mischung aus, teilweise ist er komplett emotional und sensibel und, weißt du, und dann ist er aber wieder total aggressiv und manisch so. Er hat diese ganze Palette, wo der denn die Musik hört, weißt du, und blüht auf einmal komplett auf, und du siehst, Alter, wie seine Augen so völlig emotional werden und wie glücklich er ist in diesem Moment und so. Also es
ja, ja, der hat eine Verletzlichkeit und ist gleichzeitig aber bedrohlich. Und
beides,
das
genau.
Ist halt eine abgefahrene Kombi, ja.
Ja, ja. Das merkt auch, und Madeleine Stowe spielt es ja auch so, dass sie weiß, er ist komplett unberechenbar, so wie ist er gerade drauf, weißt du?
Genau.
Und,
ja, das bringt eine Unberechenbarkeit mit sich, ja, und das ist super.
Mega.
Auf jeden. Und dadurch stellt man sich eben auch die Frage, hey, ist er vielleicht einfach wirklich komplett weggetreten?
Genau.
Und was ist das überhaupt alles und so? Ja, aber cool, das klingt ja so, als hättest du auch noch, immer noch deinen Spaß gehabt mit dem
Film. Das ist ein super Film, nach wie vor, also.
Irgendwas auszusetzen? Wie geht's dir denn mit dieser ganzen Romanze, die hier auch noch eine Rolle spielt? Weil es gibt ja, das wird sich auch da wieder im Testscreening, ne, fragen sie halt so, ja, konnte irgendjemand mit der Romanze was anfangen? Und dann alle so, nein.
Ich fand es auch interessant, dass die Doku ja damit eingestiegen ist, dass er irgendwelche Kritiken vorliest aus verschiedenen Zeitschriften und Portalen. Und dann steht dann im einen so, ja, Violence und bla und Sex und so. Und er sagt, da war kein einziges Sex in dem Film. So, also wo ist denn hier Sex so? Von wegen Sex und Nudity und so. Also da war Nudity, Sex, so, was zur Hölle habt ihr hier gesehen? Also Nudity war maximal, wo Bruce Willis halt abgemischt
worden ist. Es ging um eine Sexiness, dass hier irgendwas sexy sein soll. Und dann fragt er sich halt, was zur Hölle ist sexy an dem Film?
Also ich glaube, er meinte so Sex, Violence und blau hin und her. Hat einer kritisiert, so dass der Film halt...
ich glaube, das waren zwei separate. Also okay. Eine, die dann gesagt hat, dass das trotzdem irgendwie sexy ist und wo er sich dann eben gefragt hat, was ist daran sexy? Und ein anderer sagt, ich mochte alles an dem Film, außer die Gewalt.
Mhm. Na gut, muss ich nochmal nachgucken. Ich habe verstanden, dass da einer so Sex kritisiert und er sich dann gefragt hat, so wo ist denn da Sex in dem Film? Was habt ihr da gesehen?
Ja, viel gibt's ja nicht. Mhm. Hast du gelesen, dass die ursprüngliche Wahl der Produzenten eigentlich Nicolas Cage war?
Ja, habe ich gehört. Er wollte wiederum Jeff Bridges, glaube ich, haben, mit dem er König der Fischer gedreht hat.
Ja.
Kann man sich auch vorstellen.
Naja, gut, aber...
Aber das war halt der Kompromiss auch, dass sie gesagt haben.
Das war ja der Deal. Du kannst Final Cut haben. Wir brauchen aber einen A-Lister, womit wir ein starkes erstes Wochenende hinlegen können.
Ja.
Und da, ja.
Und Brad Pitt hatte noch nicht den Status, aber tatsächlich war, als der Film dann released worden ist, da sind kurz vorher die ganzen Hits erschienen.
Da hatte ich so ein Glück gehabt, Alter, weil das waren drei Monate. Ja, die haben den 3 Monate, bevor die ganzen Hits dann rauskamen, wie Interview mit einem Vampir und Brad Pitt eben plötzlich als der heißeste Schauspieler gehandelt wurde.
Ja, als der Film gedreht worden ist, war es noch nicht.
Doch. Also wie gesagt, währenddessen kamen ja die Sachen raus. Und die hatten den 3 Monate zuvor gesigned und dann, als das losging mit dem Dreh, kamen die ganzen Filme raus und plötzlich, während die dann mit ihm gedreht haben, war er dann schon der gefragteste Typ. So.
Ja, man wusste ja nicht, wie die Filme letztendlich punkten, als sie den besetzt haben. Also als er gecastet worden ist, wusste man noch nicht, ob die Filme so erfolgreich
waren.
Nein,
aber das meine ich ja, während die dann 12 Monkeys gedreht haben, kamen die ganzen Filme raus und wurden zum Hit und er zum Star.
Ja, meine ich ja. Ich glaube, wir meinen dasselbe.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Und rausgekommen ist eine Oscar-Nominierung für Brad Pitt. Mhm. Verloren hat er allerdings gegen Kevin Spacey. Und die Performance hatten wir neulich. Das war Usual Suspects. Mhm. Und dann gab es noch eine zweite Oscar-Nominierung für Kostümdesign. Finde ich ja auch sehr verdient. Hatten wir gerade schon drüber gesprochen.
Kann man verstehen, ja.
Das trägt so geil zu dieser Welt, die hier aufgemacht wird bei. Mhm. Finde ich, wie abgefuckt die Kostüme sind, was sie zum Teil anhaben, ist auch so geil irgendwie, wie hier die Zukunft erzählt wird mit diesen Brillen und so. Und ich kann auch weil die Inspiration war ja tatsächlich eine der Inspirationen und deswegen auch immer noch in den Autoren-Credits mitgelistet, ist ja dieser Kurzfilm, La Jetée. Mhm. Dieser französische Kurzfilm, der irgendwie 28 Minuten oder sowas geht. Und Chris Marker ist da als Autor gelistet, Franzose, der den gemacht hat und der besteht nur aus Standbildern. Dieser Kurzfilm.
Okay.
Das sind nur Schwarz-Weiß-Fotografien. Und da ist aber, wirst du sehen, ist optisch ganz viel rausgenommen für den Film, was so den Look angeht. Und die beiden, das Ehepaar, was das dann zum Drehbuch funktioniert hat, waren David Webb Peoples und Janet Peoples. Er hier übrigens Autor von Blade Runner und Unforgiven und sowas. Also da schon auch ein sehr renommierter Typ. Aber war halt wirklich insofern speziell, weil Terry Gilliam sonst halt seine Filme einfach mitschreibt oder selber schreibt. Mhm. Und hier mal so gar nicht. Ja, übrigens, bestes Kostüm ging an Restoration. Kennst du den?
Restoration?
Period Piece, meine ich.
Da brauche ich wahrscheinlich auch mal den deutschen Titel.
Okay. Ja, mir sagte der nichts. Ich meine, es war Robert Downey Jr. in der Hauptrolle.
Naja, gut, da kommt jetzt natürlich. gehe ich lieber bei Letterboxd rein. Wenn ich hier Movie Restoration eingebe, dann kommt alles, aber kein Film.
Was? Ach so, bei Google meinst du? Ich guck sowas auf IMDb.
Das geht natürlich auch.
Ja. So, gibt's irgendwas, was wir nicht erzählt haben?
Nicht, dass ich wüsste. Also, ja, man könnte noch erzählen, das ging auch aus dem Making-of hervor. Es gab ja auch ein, der Film fängt ja an mit dem sehr kleinen Cole. Und hat man ja auch in dem Making-of da gesehen, dass...
Oh, so ein harter Moment, ja.
Dass er nicht sehr zufrieden war mit dem kleinen Jungen, weil der soll den Film abschließen und der sollte den Film starten.
Ja, und der hat den primär wegen seiner Augen gecastet. Ja. Der Junge hatte halt echt tolle Augen.
Stand aber noch nie vor der Kamera, oder? Glaube ich.
Ja, zum einen das und dann hat er halt nicht performt.
Hm.
Also das, was sie dann bekommen haben, war eben nicht zufriedenstellend. Und das hatte außer dem Produzenten niemand auf dem Schirm. Der Produzent, der hat nämlich einen anderen Jungen auf Standby am Set gehalten. Und Terry Gilliam selber hat aber überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, den unter Umständen austauschen zu müssen und war dann heilfroh, dass sie es mit dem probieren konnten und plötzlich hat es halt super funktioniert. Und das war auch schon wieder so ein Moment, wo du richtig gemerkt hast, okay, es kommt der nächste Nervenzusammenbruch.
Wer ist nicht zufrieden?
Ja, vor allem, weil diese Flughafenszene mit über 500 Komparsen und so, das war mit Abstand der aufwendigste Shot in dem Film. Oder die aufwendigste Szene. Und da ist dann natürlich nochmal mehr Anspannung und dann funktioniert ein zentrales oder das für dich zentrale Element im Film nicht.
Mhm.
Da siehst du den ganzen Film davon schwimmen.
Diese Vertigo-Referenz fand ich auch ganz nice.
Mhm.
Dass er die noch eingebaut hat.
Ja, und die Vögel.
Ja.
Ja.
Schon ein paar smarte Momente drin.
Mhm. Ja, geht 2 Stunden, 9 Minuten. Und ein Director's Cut gibt's nicht, ne? Weil das ist ja tatsächlich zumindest sehr nah an der Version, die Terry Gilliam veröffentlichen wollte.
Ja.
Nach seiner Aussage in der Doku hat er dann kaum was noch umgeschnitten nach diesen komischen Test-Screenings.
Das ist korrekt.
Weil ihm sich dann einfach entschieden, dass sie selber weiter an ihren Film glauben.
Das ist korrekt.
Ja, dann Punkte, oder?
Ja, Punkte. Guter Film, Kitty. Vielen Dank für diesen Auftragsfilm. Haben wir sehr gerne
immer
gesehen.
Noch sehr, sehr geil.
Und hat sie ja zu Recht festgestellt, von wegen so einer aus der Riege. Krass, dass der noch nicht in der Tabelle ist.
Hm.
Jetzt schon.
Na. Ist auch so cool, ne, wie sie übers Artwork diskutieren, wenn es als um die Poster geht.
Hm. Stimmt.
Was da für Vorschläge kamen. Das ist schon cool. Auch so die Werbekampagnen und so, da haben sich schon echt was einfallen lassen.
Aber Bruce Willis und Zeitreisen sollte nicht das letzte Mal sein. Also hier The Boy und Looper und so. Ist ja schon ein paar Mal in der Zeit zurückgereist. War nicht bei Surrogates?
The Kid meinst du, ne?
The Kid, ja, genau. Ja. The Boy habe ich gesagt. Ja. The Kid, ja. War nicht bei Surrogates? War nicht da auch irgendwie ein...
Surrogates wurde, glaube ich, nicht in der Zeit gereist.
Bin mir nicht sicher.
Das war halt so ein Zukunftsszenario, aber ich meine, da gab es keine Zeitreisen. Mhm. Ja, der wäre nicht so prall.
Nee, absolut nicht.
So, die Punkte sehen folgendermaßen aus. 8,0 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 74. Letterboxd 3,9. Das ist alles richtig gut.
So, wir lösen auf.
Ja. Wo bist du gelandet?
Wo ist er?
You're the shit! You're the shit! You're the shit!
8,5.
Geil. Oh, dann habe ich damit das Ding für mich entschieden.
Dachte ich mir fast, als ich die 8,5 gehört habe, ich so,
It happened again.
Schon wieder, Déjà-vu ohne Ende.
Ja, und diesmal wirklich knapp. Tut mir leid, weil ich bin bei 10.
Du bist bei einer 10?
Ja, das ist für mich ein 10-Punkte-Film.
Ich habe dazu tendiert natürlich, aber dachte, das könnte auch eine 9 sein und dann nehme ich den Mädelweg. Oder vielleicht ist auch eine 9,5 und reicht nicht ganz für eine 10. Ah ja.
Ja, also ich finde das nicht der perfekte Film.
Mhm.
Aber ich mag den sehr, wirklich. Und hab da auch wieder so bei, als ich den jetzt wieder geguckt habe, ey, allein als die Musik losgeht, ne?
Mhm.
Das bist du sofort wieder da, als du den das erste Mal gesehen hast. Und die trägt da auch so einen krassen Teil dazu bei, dass du halt dieses Wirre von ihm so mit aufschnappst.
Mhm.
Und dann setzt das immer wieder ein, dieses Thema ist so geil.
Das ist ja auch, wie du sagst, also es ist ja auch alles so, die Kostüme und die Welt, die da aufgemacht wird, ist ja auch alles so ikonisch. So, wenn du jetzt ohne Schauspieler einfach nur diesen Umhang oder diese Brillen und so irgendwo im Bild hättest, wüsstest du, das ist 12 Monkeys.
Vorgestern eine Folge aus der neuen Solar Opposites Staffel gesehen.
Mhm.
Und dann in einer Szene kommen sie kurz mit, ja, ich habe den Anzug von Bruce Willis aus 12 Monkeys so. Und ich denke, Alter, okay, wie geil. Das orange Ding, weißt du?
Gut getimt,
ja. Ist so krass. Deswegen, ja, das also hat Eindruck gemacht und hinterlassen, ey, popkulturell echt auch da ein großes Ding.
Und auch wieder hier fast 30 Jahre her. Insofern, ja. Das kann man dann nachvollziehen, dass der Film hoch in der Gunst steht.
Ey, der ist, also auch da wieder, ne, ist bei uns ja öfter Thema, wie sowas gealtert ist. Alter, also das Ding ist mal so einwandfrei gealtert.
Sieht geil aus. Und ich mochte das, wie die Tiere da so in diesen Ruinen rumlaufen, weißt du, in der Zukunft und wie die praktisch so die Erdoberfläche beherrschen. Und du hast halt diese vorher belebten Plätze und da laufen dann irgendwelche Löwen über die Stufen und so und oben, keine Ahnung, oben stehen irgendwelche Tiere und so. Das ist schon geil.
Ja, das hat sehr viel Style alles.
Finde ich auch, finde ich cool. Guter Auftragsfilm.
Ja, danke so. Dafür. Danke Kitty, danke an alle anderen Supporter.
Ja, dann nenn uns nochmal das Endergebnis, jetzt das endgültige.
Du bist bei 1,5 gelandet und ich bei einem.
1,5 zu 1, knappe Kiste. Ich habe gekämpft.
Alles
gegeben. Kam in der Gurke. Ja. Hat alles nicht geholfen.
Tja.
Aber gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß zumindest und
ja, wie ich schon meinte. Ja, das will ich hoffen.
Danke an alle und wer Bock hat zu supporten und hier besagte Auftragsfilme auch uns in den Topf zu werfen oder beziehungsweise lose. Und Sonderepisoden zu hören, die jeden Sonntag rauskommen. Gerne mal in den Linktree schauen auf Social Media oder bewegt mit Banausen googeln.
Ja, wir nehmen auch einmalige Spenden.
Das geht auch. Bewegt mit Banausen @gmail.com. Da kann man uns über PayPal auch mal Beträge rüberschicken und da lassen wir auch mal gerne mal los rüberspringen oder so, wenn einer so eine Idee hat, da haben wir nichts dagegen.
Ja, yeah. Versuchen uns ja dankbar zu zeigen.
Genau, falls ihr so anti eingestellt seid zu dauerhaften Abos, geht das natürlich auch von Steady und Patreon.
Ja.
Kein Problem. Ja, das ist so unsere zweite Episode und die nächsten Episoden, denke ich mal, haben wir ein bisschen Gesellschaft.
Da haben wir ordentlich Gesellschaft. Das ist Bambule.
Das ist Bambule, können wir mal vorstellen. Also jetzt gibt es erstmal so ein paar Gastfolgen.
Ja. Ja, wird cool. Wir haben hier Leute live vor Ort. Das Gesundheit.
So, danke.
Haut da nochmal einen raus hier zum Ende.
Das ist nur falsch betont. Gesundheit heißt das.
Ah ja.
I don't actually understand your jokes, but I know I don't like them.
Dynamic Wordplay? Nicht?
Nee.
You don't like the Jabba?
You don't like the Jabba?
Nee.
Er schüttelt nur unglaublich den Kopf.
Dynamic Wordplay, Alter. Also echt nicht.
Würde es dir gefallen, wenn ich nochmal den Dille, 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 Saint-Tropez-Song singe? Das amüsiert ihn schon eher.
Ja, auf jeden
Fall. Da hat der Hofner schon eher seinen Geist getroffen.
Auf jeden Fall, ja.
Bitte unterhalte mich. Ja. Nein, nicht die Wortwitze.
Tanze, los.
Tanz für mich. ja.
Sehr schön. Aber es ist schön auch, dass du dir jetzt hier den Hofner-Titel selber zuschreibst.
Ja, dein Blick gerade, das war meine Assoziation hier. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du auf dem Thron sitzt und mich mit diesem abfälligen Blick beobachtest. Und dann kommt der Dülle Dülle Saint-Tropez-Song und dann sehe ich ein kleines Lächeln.
Ey, jetzt müssen wir auf jeden Fall abchecken, dass wir mit Dennis in eine Karaoke-Bar gehen.
Unbedingt. Und die werden auf jeden Fall ihr Repertoire erweitern, wenn wir nach diesem Song in die Karaoke-Bar fragen. Wenn die sagen, ey, das scheint hier der Shit zu sein. Das müssen wir
wie habt ihr nicht? Hey, was ich und meine Freunde, wir wollen das alle singen.
Ja. Alle würden abgehen, wie sie zu mir immer sagen, wenn sich einer was wünscht. Alle würden tanzen. Das ist immer das Standardargument.
Das ist immer so geil, ne? So, ich weiß es besser als du. Man spielt das, alle würden abgehen.
Alle würden abgehen. Ich so, okay, hast eine Umfrage gemacht, interessant. Mhm. Ist der Hit gerade auf YouTube.
Das wäre geil. Ist da schon mal einer mit so einer Petition angekommen? Also hat da einer wirklich mal Unterschriften gesammelt von allen Beteiligten im Raum?
Und dann, nein, er wollte dann schon, oder sie, dass ich mich auf das Wort verlasse, dass da alle abgehen würden, aber das reicht mir meistens nicht. Ja. Okay, so, wir eröffnen das Fantasy Filmfest in einer Stunde.
Ja.
Und sind da verabredet mit dem guten Erik und gucken uns da den ersten Film an, also da erwarten euch auch die eine oder andere Rezension. Mhm. Oder vielleicht ein Special, gucken wir mal.
Ja, mal sehen, wie viel Zeit wir dafür haben.
Ja, und deswegen würde ich sagen, sind wir für heute durch und machen ja Feierabend, oder?
Genau das.
Peace out.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.